Hallo Maggie, schön dich zu sehen.
Hallo.
Magdalena natürlich.
Hallo Marlies, schön dich zu sehen und hallo Puppies, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und heute ist, also es ist eine besondere Folge, einerseits, weil wir nehmen das erste Mal remote auf. Also wir versuchen es zumindest.
Oh ja,
ja, das heißt.
Naja, das erste Mal ist es eigentlich nicht, das ist schon mal gescheitert, aber okay.
Also es ist schon, also das ist aber eine ganz eigene Story, die können wir euch jetzt nicht erzählen, weil das ist fast eine eigene Folge so, wie viel da schiefgegangen ist. Aber es ist auch die erste Folge von Marlies, also die Marlies recherchiert hat. Und an der Stelle würde ich sagen, Marlies übernimmt die Moderation und ich bin heute die Zuhörerin und kritische Fragestellerin.
Okay, ich habe dir auch eine Eingangsfrage mitgebracht. Wir haben heute ja den 23.12., also zumindest ihr, als ihr diese Folge gerade hört. Und morgen ist dann ja 24. Also für viele von uns steht morgen das Weihnachtsfest an. Maggie, feierst du gerne Weihnachten?
Ja, tatsächlich schon. Also ich muss sagen, ich glaube, früher, als wir so Teenager waren, habe ich es nicht so gerne gefeiert, weil da war es, glaube ich, so Classic. Irgendwie hat man es sich so schön vorgestellt und am Ende haben da doch alle sich so ein bisschen gestritten. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt wirklich einen Lauf. Und ich muss mal hier kurz klopfen auf Holz. Wir haben jetzt nämlich hier einen Lauf von, glaube ich, 5 Jahren oder so, in denen wir wirklich immer schöne Weihnachten haben. Also ja, deswegen, ich freue mich auf jeden Fall darauf.
Tatsächlich habe ich das ganz anders empfunden.
Oh.
Also auch früher als Kind fand ich, dass Weihnachten immer schön war. Also ich weiß, dass es immer auch ein bisschen stressig war, aber tatsächlich so die Feiertage, die haben wir, also es war immer die Vorweihnachtszeit so ein bisschen stressig.
Ja.
Und ich denke, das liegt schon auch daran, dass da viel Mental Load und Care Load einfach auf Mama liegen geblieben ist so. Und ich habe eigentlich aber in Erinnerung, dass die Feiertage an sich dann immer sehr harmonisch waren, fast gruselig harmonisch. Ich erinnere mich so an Spieleabende und gemeinsam in die Kirche gehen und das alles. Und tatsächlich, ja, das mit dem Lauf, was du gesagt hast, das kann ich für mich persönlich tatsächlich nicht so bestätigen,
oh oh.
Weil ich die letzten 3 Jahre an Weihnachten krank war.
Stimmt.
Ich war ja letztes Jahr an Heiligabend nicht mal dabei. Ich hatte
Stimmt.
ja einen Metallsplitter im Auge.
Naja, aber wir haben ja dann Heiligabend einfach später gefeiert. Also
ja.
Ich glaube, irgendwie die Kinder haben dann irgendwie ein Geschenk gekriegt oder so. Und dann haben wir alles einfach auf hinten verschoben. Oh, das habe ich total verdrängt.
Auf den nächsten Tag, ja.
Ja.
Ey, das war auch so eine Story. Ich erzähle die jetzt kurz, weil da war ich einfach am 22. bin ich bei meinen Eltern vor die Haustür getreten. Meine Eltern leben in einem Neubaugebiet. Und es war sehr windig und ich ging raus, kam wieder rein. Ich habe, glaube ich, nur kurz den Müll rausgebracht, keine Ahnung was. Und auf einmal fühlte sich mein Auge komisch an und ich stellte fest, irgendwas ist da. Und dann war da einfach ein Metallsplitter drin, der mir am 23. dann entfernt wurde. Und dadurch, dass der aber relativ tief war und also das war halt wie so eine kleine ambulante Augenoperation so, hat sich da wie so Fieber, also ich hatte dann einfach an Heiligabend 40 Fieber irgendwie und musste das einfach irgendwie so ein bisschen auskurieren, dass mein Auge da jetzt irgendwie so ein kleines Loch in sich drin hat.
Ja, oh Mann, ey. Ich weiß, du hast ja dann auch richtig Fieber gekriegt und so.
Ja, ja,
ey,
genau.
Das war unfassbar. Also, vor allem das Ding war halt, also ich war ja noch gar nicht da. Und ich habe das dann irgendwie so mitgekriegt, dann bin ich so nach Hause gekommen, also bei den Eltern eingekehrt und dann war ich so, ja, ich habe da so einen Splitter im Auge. Und ich war nur so, okay, New 4 unlocked irgendwie. Weil, also sie hat halt wirklich,
ja.
Sie war ja noch nicht mal irgendwie bei einer Baustelle oder so. Sie ist einfach nur rausgegangen.
Nein. Okay, und was findest du an Weihnachten am schönsten?
Am schönsten? Also wir haben da so eine süße Tradition, wo nämlich immer, also das ist quasi vor der Bescherung, ist es so, dass unser Papa immer die Trompete auspackt und dann Kinderlein komm mit spielt. Und dann, also nee, das ist anders. Also zuerst läutet die Glocke. Wir haben da so eine Kuhglocke. Dann spielt Papa
also
mit der Trompete.
Also wir Kinder, wir müssen ins Zimmer gehen.
Ja, genau, wir dürfen nämlich nicht
und
da sein.
Warten.
Ja.
Weil das Christkind kommt ja.
Genau, das Christkind kommt.
Weißt du, was ich dann immer gemacht habe? Ich habe immer so die letzten 5, 6 Tage von meinem Adventskalender nicht aufgemacht und dann die Schokolade in der Zeit gegessen.
Geil. Wie lustig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Also ich kann mich an so ein paar Momente erinnern, wo wir dann auch zusammen waren irgendwie.
Ja.
Und dann so dieses ewige Warten und dann endlich diese Glocke. Und was dann aber voll schön war eben, also dann hat eben unser Papa auf der Trompete gespielt und wir haben gesungen und dann sind wir in diesen Raum reingekommen und unsere Mutter hat dann immer diesen Raum richtig schön hergerichtet. Also da waren dann überall Kerzen an und Lichter und der Baum hat geleuchtet und eben in der Krippe. Und wir haben halt auch immer eine sehr, sehr schöne Krippe gehabt, also die so richtig mit Moos und so gebaut wurde und richtigen Figuren. Ja. Da war dann immer das Christkind drin. Und das war immer am allerschönsten. Und ich glaube auch,
weil... Und die Geschenke lagen unterm Baum.
Genau, ja. Aber das, also stimmt, das war natürlich auch cool. Die waren dann auch so richtig präsentiert irgendwie. Also so voll schön gemacht auch einfach. Ja.
Ja, das ist unsere Weihnachtstradition. Also habt ihr jetzt hier ein paar Einblicke in unser Weihnachten. Kommentiert mal gerne, wie ihr was so eure Weihnachtstraditionen sind. Ich glaube, jede Familie hat da so seine eigenen. Und ich will jetzt an der Stelle auch noch mal kurz allen Menschen ein Herz schicken, die nicht das Privileg haben, so schöne Weihnachten feiern zu dürfen, die vielleicht sogar auch Angst davor haben, Weihnachten zu feiern, weil in ihrer Familie vielleicht eben nicht so viel Toleranz und Liebe herrscht, wie es in unserer der Fall ist. Und wir denken an euch und wir schicken euch ganz viel Liebe an dieser Stelle.
Das ist Papas ganzer Stolz. Mit wahren Geschichten aus feministischer Perspektive.
Wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Diese Folge habe ich ein Weihnachtsthema rausgesucht, weil ich das einfach passend fand und weil ich Lust hatte, da so ein bisschen nachzurecherchieren. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen. Eine Frau und ein Mann wandern eine staubige Straße entlang. Der Himmel ist rot gefärbt, langsam geht die Sonne unter. Die Straße ist verlassen, nur die beiden sind noch hier. Alle anderen haben sich schon hinter die Stadtmauern zurückgezogen. Denn nachts will niemand mehr auf offener Straße unterwegs sein. Weit in der Ferne sieht man die Lichter einer Stadt. Es liegt noch ein Fußmarsch von ca. 2 Kilometern vor ihnen. Nur leider kommen sie nicht gut voran. Immer wieder bleibt die Frau stehen und krümmt sich, atmet tief ein und aus. Sie liegt in den Wehen. Leise, wimmernd hält sie sich an den Armen des Mannes fest. Schweiß läuft über ihre Stirn, während sie ganz bei sich ist und den Schmerz veratmet. Sie muss noch durchhalten, bis in die Stadt. Der Schmerz übermannt sie. Sie ist ganz bei sich. Sie kann sich nicht auf den Weg oder die Umgebung konzentrieren, sonst würde der Schmerz sie überrollen. Sie atmet, entspannt ihren Körper so gut sie kann und setzt langsam einen Fuß vor den anderen. Ihre Augen sind geschlossen und sie lässt sich von ihrem Mann führen. Irgendwann merkt sie, wie sich der Boden unter ihren Füßen verändert. Helleres Licht scheint durch ihre geschlossenen Augen. Doch sie öffnet sie nicht, bleibt ganz bei sich und den Wehen, die immer schneller hintereinander über sie hinwegrollen. Sie spürt ein Knacken in ihrem Unterleib und merkt, wie warme Flüssigkeit ihre Beine entlang fließt. Ihre Fruchtblase ist geplatzt. Sie klammert sich weiter an ihren Mann, der stehen geblieben ist. Er scheint sich mit jemandem zu unterhalten, sie achtet nicht auf ihn. Sie ist ganz bei sich und der Geburt. Langsam und vorsichtig führt sie ihre Hand zu ihrer Vulva. Ihre Finger ertasten, was sie eigentlich schon weiß, denn der Druck, den sie jetzt nach unten verspürt, ist kaum noch auszuhalten. Haare, das Köpfchen des Babys. Ihr Körper zieht sich zusammen und presst, doch ihr Mann geht weiter. Auch er merkt, dass das Baby jetzt kommt und führt sie langsam, vorsichtig, aber bestimmt. Dann bleibt er wieder stehen, jetzt nimmt er sie fest in die Arme und sie lässt ihr ganzes Gewicht auf ihn lasten. Presst. Und presst. Dann hört sie es, den Schrei ihres Babys. Sie öffnet ihre Augen, ihr Mann beugt sich über das Baby und hebt es auf. Jetzt sieht sie erst, wo sie ist. In einem Stall. Das Baby ist in Stroh gefallen, weich, sanft. Sie nimmt es in den Arm, zieht ihr Kopftuch, das sie über den Tag vor der heißen Sonne geschützt hat, von ihrem Kopf und wickelt ihr Kind hinein. Erschöpft sinkt sie im Stroh zusammen.
Ich habe richtig Gänsehaut.
Hast du schon eine Idee, um wen es geht?
Vielleicht war das einfach deine Geburt. Nein, Spaß, es geht natürlich wahrscheinlich um Jesus.
Okay, also ja, tatsächlich geht diese Podcast-Folge um Jesus, um den historischen Jesus. Ich möchte jetzt kurz an dieser Stelle sagen, dass diese Geschichte, die ich gerade gezeichnet habe, frei erfunden ist. Und das wird auch für alle folgenden Geschichten gehen, die ich so erzählen werde. Also ich habe recherchiert und habe darum aber, weil es natürlich schwierig ist, da richtig eindeutiges, quasi erzählendes Material zu finden sozusagen, habe ich diese Geschichten immer wieder einfach so ein bisschen ausgebaut, um da so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ja, Emotionen reinzubringen.
Also du konntest quasi nicht noch irgendwie googeln, Wetterbericht von dem Tag und wie kalt es da war und so. Das geht natürlich
nicht. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass es heiß war tagsüber, weil es ja in Israel gespielt hat, ja, oder spielt oder was auch immer. Genau, aber ich will kurz darauf eingehen, auf welche Quellen ich mich beziehe, weil ich jetzt einfach davon ausgehe, dass nicht jeder von uns, also nicht jeder von unseren HörerInnen christlich erzogen wurde. Ich bin so vorgegangen. Also erstens habe ich ein Buch über Jesus gekauft, in dem alle Quellen über Jesus kritisch hinterfragt wurden und in dem eingeordnet wurde, auf welche Quellen der Bibel man sich beziehen kann, weil sie historisch korrekt sind oder auch oder die Ereignisse auch in anderen Quellen auftauchen. Und ich habe dann anhand dessen einfach den Verlauf recherchiert und diese Kernpunkte eben herausgearbeitet und gleichzeitig aber auch so ein bisschen andere historische Daten rausgesucht. Und ich erkläre jetzt noch kurz den Aufbau von der Bibel, weil das komplette Alte Testament, also die Bibel besteht aus zwei Testamenten, nämlich das Alte und das Neue Testament. Und das komplette Alte Testament entspricht eigentlich dem, woran auch die Juden glauben. Also das ist halt der Glaube, den Jesus quasi selbst dann auch gelebt hat. Also Jesus war Jude. Und das Neue Testament, das geht halt quasi los ab Jesus' Geburt. Und da sind dann diese ganzen Erzählungen drin, wer Jesus war, wie Jesus eben geboren wurde und wie Jesus, also was seine Botschaft war. Und das Neue Testament in Kombination mit dem Alten Testament macht dann die Religion des Christentums aus. Und die Kernpunkte des Neuen Testaments sind vier Evangelien. Und da gibt es.
Also Evangelien sind ja wie so Kapitel eigentlich. Also ein Evangel oder wie so, als ob du so ein Sammelband hast von einem Buch und dann wurde das so von verschiedenen Autoren geschrieben oder so.
Genau, also bei den Evangelien wird quasi, also bei diesen vier Evangelien, das sind vier verschiedene Autoren, Markus, Lukas, Matthäus und Johannes. Ich glaube, das ist auch die richtige Reihenfolge, also zeitlich. Also zuerst hat Markus das niedergeschrieben, dann Lukas, dann Matthäus, dann Johannes. Hoffe ich, dass das stimmt. Ich habe mir das irgendwo auch notiert. Also falls ich später in meinen Notizen darüber stolpere und es dann falsch war, dann sage ich euch nochmal Bescheid. Und diese Evangelien, also da hat quasi immer eine Person das Leben von Jesus niedergeschrieben. Das Problem ist aber, dass das, also selbst das, was am frühesten niedergeschrieben wurde, erst, glaube ich, so circa 30 Jahre, nachdem Jesus dann schon tot war, aufgeschrieben wurde. Deshalb muss man eben gucken, welche Ereignisse man historisch abgleichen kann. Und um das auch kritisch einzuordnen, natürlich ging es den Leuten, die das niedergeschrieben haben und das als Bibel dann verfasst haben, auch vor allem darum, diesen Glauben zu stärken. Und deshalb ist es auch sehr stark religiös aufgeladen. Viele Erzählungen sind einfach halt nicht korrekt überliefert oder beziehungsweise spirituell überliefert. So. Und das habe ich halt versucht, so ein bisschen von dem zu trennen, was halt tatsächlich passiert ist. Und darauf basiert jetzt diese Erzählung. Ich muss aber sagen, diese erste Erzählung, die ich jetzt gerade gezeichnet habe von der Geburt, die ist schon sehr umstritten. Denn wir wissen nicht genau, ob das tatsächlich so stattfand, dass, also die Eltern von Jesus heißen Josef und Maria, dass die beiden tatsächlich gewandert sind, um dann Jesus in einem Stall zu bekommen. Da geht's schon auseinander bei den Erzählungen.
Also ich muss sagen, ich glaube, wenn ich jetzt mir eine Podcast-Folge rausgesucht hätte, dann hätte ich spontan nicht daran gedacht, jetzt eine Podcast-Folge über Jesus zu machen. Ja. Ich glaube vor allem, weil ich auch gerade der Kirche gegenüber schon teilweise ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Und jetzt würde mich aber doch mal interessieren, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nämlich irgendwas gelesen hast und dann bist du so voll in deinem Modus gelandet, dass es dich sehr interessiert hat. Und mich würde jetzt interessieren, warum hat es dich interessiert? Also was an dem Leben von Jesus hat dich so fasziniert, dass du dir dachtest, ich lese da jetzt ein ganzes Buch?
Ich wollte einfach wissen, was die anderen Leute daran fasziniert hat, weil ich dachte, in der Regel ist es ja nicht so random. Also die Erzählungen von Jesus innerhalb der Kirche wirken auf mich auch immer so unspektakulär. Also nicht in der Hinsicht, das mit den Wundern und so, sondern so, als ob er sehr bescheiden gewesen war. Und da dachte ich mich halt, also da habe ich mich einfach gefragt, wie es quasi so eine bescheidene Person geschafft hat, so viele Menschen um sich zu ringen oder zu um sich zu scharen, um sich zu, wie ich weiß nicht, wie man das nennt,
auch von sich zu begeistern. Aber das hat mich einfach zuhören zu lassen.
Ja, genau. Mich hat das einfach interessiert. Mich hat einfach interessiert, wer war Jesus wirklich? Weil ich meine, immerhin feiern wir eben jedes Jahr Weihnachten, mhm. weil er ja vermeintlich an dem Tag geboren wurde. Und ich wollte irgendwie wissen, was von dem, was er als Mensch so getan hat, vielleicht auch wirklich einfach inspirierend sein könnte. Und ich habe dir eine Geschichte von eben diesem sehr bekannten und auch sagenumwobenen Mann mitgebracht, der Stand jetzt irgendwie, hätte er heute gelebt, circa 2,4 Milliarden Follower gehabt hätte. So, so das ist ja auch schon eine krasse Zahl.
Ja.
Und obwohl er eben vor circa 2000 Jahren erst geboren wurde, hat er es immer wieder geschafft, die Aufmerksamkeit verschiedener Menschen auf sich zu ziehen. Und viele Menschen fanden das, was er sagte und was er tat, beeindruckend und inspirierend. Vor allem, weil er auch eben einfach eine Vision von einer Welt hatte, in der es keine Hierarchien gibt. Und von dieser Vision hat er immer wieder erzählt. Also er hat sich sozial Ausgegrenzten zugewandt, bestehende Machtverhältnisse kritisiert und sich auch für die Rechte von Frauen eingesetzt. Und das in einer Zeit, die sehr, sehr stark von patriarchalen Mustern geprägt war. Und das wird ihm eben dann am Ende auch zum Verhängnis werden. Er wird hingerichtet, noch bevor er 40 Jahre alt ist und sehr wahrscheinlich eben als politischer Feind sozusagen. Also sehr wahrscheinlich war das der Grund.
Das ist irgendwie so spannend, weil also auch jetzt, dass du zum Beispiel sagst, er war auch wie so eine Art feministischer Vorreiter. Wenn wir uns dann angucken, was halt dann sehr viele doch schon sehr patriarchal denkende Männer dann daraus gemacht haben, ist ja eigentlich komplett bodenlos. Ja. So. Also
es ist eigentlich tragisch. Also es ist eigentlich echt tragisch. Ja. Das habe ich tatsächlich auch nochmal aufgegriffen, genau. Aber ich würde jetzt nochmal zurückgehen zu seiner Geburt.
Ah ja.
Weil, wie gesagt, auch da sind wir ja gar nicht so sicher, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Und zwar ist es nämlich so, dass, also was würdest du, also wovon würdest du ausgehen, wann Jesus geboren wurde, wenn man jetzt so mit unserer Zeitrechnung quasi.
Also, das habe ich im Religionsunterricht gelernt und jetzt muss ich aber gucken, dass ich nicht das Falsche sage. Also es war entweder ungefähr 6 vor oder 6 nach Christus. Und ich glaube, ich sage immer 6 nach Christus, aber wir haben hier ja schon mal angefangen aufzunehmen. Und ich glaube, du meintest dann, nee, es ist 6 vor Christus.
Nee, also tatsächlich ist es ungefähr 4 bis 7 vor Christus sehr wahrscheinlich gewesen.
Ja, okay, aber 6 ist ja genau in dem Spektrum drin.
Genau, aber du hattest damals gesagt 6 nach Christus und das ist auch tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also wir haben ja schon gerade über diese Geburt gesprochen, wo Josef und Maria eben diesen Weg gehen. Wir sind in Galiläa, das ist in Israel. Und Josef und Maria, die leben in Nazareth. Das ist einfach so ein ganz kleines Kuhdorf in Israel, wo so ungefähr 500 Leute wohnen. Und laut der Bibel wurde aber vom Kaiser Augustus so eine Volkszählung quasi veranlasst. Und alle sollten wieder in die Stadt zurückgehen, in der sie geboren sind. Und anscheinend ist Josef halt in Bethlehem geboren. Und deshalb musste er mit seiner Maria dahin laufen für diese Volkszählung. Das ist die Erzählung in der Bibel. Das Ding ist halt, zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt mit diesen historischen Sachen, gab es keine Volkszählung. Eine Volkszählung gab es 6 nach Christus, aber unter Statthalter Quirinius und eben nicht unter Kaiser Augustus. Also deshalb geht man davon aus, dass diese Erzählung mit Bethlehem nicht stimmt. Dass diese Erzählung eben spirituell aufgeladen ist, dazu werde ich später auch nochmal kommen, weil das hat einen tieferen Sinn quasi, dass das Interesse groß war zu sagen, Jesus ist in Bethlehem geboren. Sehr wahrscheinlich hatten Josef und Maria einfach eine stinknormale Hausgeburt in Nazareth in ihrem Haus und dort ist dann das Kind auf die Welt gekommen, weil eben diese 150 Kilometer zu laufen einfach nur randomly, ohne dass da eine Volkszählung stattgefunden hat, wäre einfach komplett sinnlos gewesen, wenn Maria eben so hochschwanger ist. Und zwar ist es so, dass die politische Situation in Israel zu dem Zeitpunkt halt sehr schwierig ist und die Juden, die warten halt auf ihren Erlöser sozusagen. Im Alten Testament, in Micha 5,1, also in der Bibel an, oder in der Tora quasi, also halt in dem Schriftstück, an den die Juden auch glauben, steht halt, und du Bethlehem aus Dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also es wird quasi im Alten Testament gesagt, dass eben, was du schon sagst, Gott quasi eine Frau schwängert. Also, oh, das klingt irgendwie so, das klingt schon fast irgendwie so wie eine Gotteslästerung. Also, dass Gott quasi sein Kind in eine Frau sendet und dieses Kind wird halt in Bethlehem geboren und das ist eben der Erlöser. Und deshalb ist da eben auch dieses spirituelle Interesse zu sagen, Jesus ist in Bethlehem geboren, relativ groß. Und ich habe ja schon vorher angesprochen, dass man halt auf die Evangelien zurückgucken kann. Und da ist ja das von Markus das erste, was verfasst wurde. Und das geht halt gar nicht auf Jesus' Geburt ein. Und deshalb kann man eben davon ausgehen, dass halt, weil diese erste, also wenn das halt so gewesen wäre, dann hätte der das ja auch schon geschrieben quasi, weil das müsste ja eine krasse Erzählung sein, so wo eine Jungfrau bekommt ein Kind und dann auch noch in Bethlehem und das passt auch noch so gut mit unserem Testament zusammen, dann müsste es ja wirklich auch so gewesen sein, dass die Leute dann in Scharen irgendwie um Josef und Maria rumstanden, was ja dann auch später so erzählt wird und dass Jesus zum Beispiel, also über seine Kindheit gibt es halt sonst gar keine Informationen, das hätte ja auch keine normale Kindheit gehabt, wenn das schon so bekannt gewesen wäre sozusagen.
Ja, stimmt, dann hätte man auch auf jeden Fall auch mehr Erzählungen über ihn. Aber ich frage mich jetzt gerade, das heißt, die anderen Leute oder mindestens dann der nach Markus, der da das dann aufgeschrieben hat, der muss dann ja irgendwie so ein Interesse dran gehabt haben oder in der Zeit, in der er irgendwie gelebt hat oder so, muss das eine Bedeutung gehabt haben oder wie kann ich mir das dann vorstellen?
Ja, genau. Also die politische Lage war einfach sehr angespannt zu der Zeit. Ich habe da auch wirklich viel zu recherchiert und deshalb war einfach das Interesse, quasi von diesem Erlöser auszugehen, der jetzt eben da ist. Und also das, ich glaube, das Interesse war vor allem da, um den Leuten einfach Hoffnung zu schenken.
Aber die Zeit jetzt, in der Jesus geboren ist, oder die Zeit, in der dann der zweite Evangelist das aufgeschrieben hat?
Beides, also generell die Zeit. Also die politische Lage war zum Zeitpunkt von Jesus' Geburt angespannt in Israel. Die war aber auch schon zur Zeit davor angespannt. Also man kann eigentlich sagen, so die politische Situation um die Juden war eigentlich, seitdem es die Juden gibt, angespannt. Also es hat sich ja heutzutage auch nicht verändert. Und dadurch haben sich aber halt viele so Lager gebildet, die eben darauf gewartet haben, dass jemand kommt und sie erlöst oder befreit. Und das halt immer wieder auch so in Erzählungen, also genau.
Okay.
Also jetzt eben nochmal zu der Jungfrauengeburt. Man geht eben eigentlich davon aus, dass das einfach nur eine spirituelle Erzählung war, weil das auch generell zu der Zeit relativ gängig war, irgendwie so göttliche Befruchtungen quasi so als Erzählung zu haben, auch in anderen Religionen, also jetzt nicht nur im Judentum. Trotzdem taucht diese Erzählung über die Jungfrauengeburt relativ häufig auf. Quasi so häufig, dass man jetzt, wenn man jetzt diese historischen Quellen vergleicht, wieder davon ausgehen könnte, dass es sogar stimmt. Und ja, ich weiß auch nicht, was fällt dir da so spontan ein? Also was könnte da eigentlich vielleicht auch dahinter gesteckt haben? So?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt disrespectful ist, aber sie könnte ja auch einfach mit jemand anders geschlafen haben.
Also, dass sie quasi, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Also, Maria und Josef waren zur Zeit von Jesus' Geburt vielen Erzählungen nach auch nur verlobt und noch nicht verheiratet. Also, quasi, es wäre ja dann nicht mal ein richtiges Fremdgehen gewesen. Also, weil die waren, okay, ist jetzt gemein, nein. Also, die waren nicht verheiratet, aber Verlobung ist im Judentum tatsächlich auch rechtlich bindend. Aber die Vollstreckung der Ehe ist eben nicht üblich vor der Heirat. Wobei ich mir da jetzt auch wieder denke, wahrscheinlich haben die in der Bibel nur geschrieben, naja, die waren halt nur verlobt, um quasi zu beweisen, dass die jetzt die Ehe noch nicht vollstreckt haben.
Ja,
also dass sie nicht miteinander geschlafen haben.
Das, was halt auch einfach immer passiert, wenn du halt so Leuten verbietest, vor der Heirat miteinander zu schlafen, dass man dann plötzlich so Frühchen bekommt, die so 2 Monate zu früh kommen und aber halt so voll die Wonneproppen sind.
ja, voll. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich damals gar nicht so krass so war. Also Nazareth war halt echt, wie ich auch schon gesagt habe, so ein sehr kleines Dorf. Und also das, was du meinst, das war ja zum Beispiel auch zu der Zeit von unserer Oma oder
ja.
So. Also jetzt so, weiß nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das halt da auch relativ üblich war so. Aber die Zeit damals, da war das ja, also da waren die Frauen ja auch schon mehr befreit als damals. So, damals hatten die Frauen ja wirklich gar keine Rechte, die galten so als Besitz von den Männern. Und wenn jetzt eine Frau vor der Hochzeit quasi Verkehr gehabt hätte und das wäre bekannt geworden, dann hätte sie halt komplett ihre Ehre auch verloren. Und ich glaube, dass man die zwar hätte wiederherstellen können durch eine Heirat, aber es wäre schon auch schwierig gewesen.
Mhm. Und das war quasi in der Zeit von Maria und Josef anders? Oder das war eben genau
das? Ja, genau, also da war das halt so extrem.
Ah, okay.
Da war es so extrem. Und bei unseren Großeltern war das ja schon auch so ein bisschen so mit so einem Augenzwinkern. So, ja, ihr seid jetzt ja verlobt. Weißt du, was ich meine? Also damals war das, glaube ich, schon nochmal so ein bisschen.
Also ich glaube so und so. Also wie ich das verstanden habe, war das schon für die Mutter von unserer Oma zum Beispiel ganz, ganz schlimm. Also ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, was dein Status auch war. Aber ist ja auch Wurst, ist ja ein anderes Thema. Können wir noch mal anders erzählen?
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also es gibt halt verschiedene Theorien dazu, wie es zu dieser Erzählung der Jungfraugeburt kam. Eben einmal, dass sie eben vielleicht einfach vorher schon Verkehr hatten und dass quasi das vielleicht auch mehr oder weniger bekannt war und die diesen guten Ruf von Jesus wiederherstellen wollten, indem sie halt quasi gesagt haben, naja, aber er wurde ja von Gott in Marias Bauch gesandt. Dann gibt es auch noch eine Theorie, dass eben Maria eine Affäre hatte mit jemand anderem, aber das ist halt wirklich sehr unwahrscheinlich, weil in Nazareth eben nur 500 Leute gewohnt haben und da kannte halt wirklich jeder jeden. Es gibt eine Theorie, dass Jesus der Sohn von einem römischen Soldat sei, weil Galiläa oder auch Nazareth zu der Zeit vom Römischen Reich besetzt war und eine Vergewaltigung von den römischen Soldaten jetzt nicht gerade selten vorkam. Also die Gewalt war da ganz normal, aber Nazareth war wirklich ein sehr kleines, unbedeutendes Dorf und es gibt halt wirklich gar keine Aufzeichnung darüber, dass zu der Zeit irgendwo da Aufstände gewesen wären, was es halt quasi notwendig gemacht hätte, da irgendwie einen Soldaten hinzuschicken. Deshalb ist wahrscheinlich die Version, dass Josef und Maria einfach schon lange verheiratet waren und einfach nur so mittendrin in ihren sowieso schon 4 Kindern oder keine Ahnung, dass sie einfach nur mal ein zusätzliches Kind bekommen haben. Das war halt einfach Jesus. Und also alles andere wäre, glaube ich, auch dann mehr aufgeladen gewesen. Also ich glaube, da hätte man dann mehr Informationen darüber gefunden, irgendwie, dass zum Beispiel Jesus ein uneheliches Kind sei oder so. Ich glaube, da hätte er dann auch mit mehr Spott oder sowas rechnen müssen. Und es gibt auch viele Erzählungen, dass Jesus Geschwister hatte. Man sagt, also in manchen Stellen wird er dann, in manchen Bibelstellen werden das sie als seine Cousins bezeichnet, weil sie komischerweise älter waren als er, aber halt mit seinen Eltern zusammenlebten oder auch als die Kinder von Josef aus erster Ehe oder so.
Ja,
das
witzig.
Ist halt einfach unwahrscheinlich.
Ja, voll. Ja. Das ist ja auch lustig. Das heißt, du hast eigentlich so mehrere Bibelstellen und dann spricht man mal wahlweise von Brüdern und dann von Cousins und irgendwie sind die älter und dann sind sie wieder jünger. Geil.
Voll, genau. Deshalb kann man echt davon ausgehen, dass Jesus einfach ein ganz normaler Junge war, der ganz normal auf die Welt gekommen ist, wie alle anderen Kinder zu der Zeit auch, als Hausgeburt. Und dass eben weder diese Wanderung nach Bethlehem stattgefunden hat, noch dass er seine Mutter quasi Jungfrau war und er quasi das Kind Gottes. Also ich hoffe, dass das an dieser Stelle jetzt nicht irgendwie so rüberkommt, als wäre es eine Gotteslästerung oder so, aber ich finde, man sollte schon, also ich würde mich als gläubig bezeichnen und ich finde Jesus nach wie vor ich empfinde Jesus als wahnsinnig faszinierende Person und wenn man jetzt den Glauben so auslegt, dass wir alle quasi Kinder Gottes sind, weil wir ja alle irgendwie zusammengehören und Gott ja einfach wie so eine spirituelle Kraft ist, die in allem fließt, sowohl in der Natur als auch im Menschen sozusagen, dann ist es ja auch okay, ihn als Sohn Gottes zu bezeichnen, aber dann sind wir es ja alle. Also weißt du, was ich meine? Deshalb.
Ja, voll. Also es gibt auf jeden Fall Sinn. Ich finde auch, man muss hier ein bisschen unterscheiden. Wir nehmen jetzt diesen Podcast ja auch nicht auf, um erstrangig irgendwie Leute zum Christentum konvertieren zu lassen, sondern wir sind eben einfach beide christlich sozialisiert. Ich würde sagen, Marlies liegt mehr am Glauben als mir. Das ist auf jeden Fall so, aber wir erzählen euch jetzt diese Geschichte über die historische Figur Jesus und nehmen natürlich da auch immer wieder Bezüge auf die Bibel, weil das eben eine Schrift ist, durch die viele Leute Jesus kennenlernen. Aber das sind ja zwei verschiedene Ebenen.
Die Bibel ist halt, also man darf das auch nicht so betrachten, also die Bibel ist schon auch ein historisches Dokument, so ganz unabhängig davon. Also natürlich ist es eine religiöse Schrift, aber sie ist eben auch ein historisches Dokument. Also die Schriften, die sind ja zum Teil wirklich, also so alt, dass es ja eigentlich schon beeindruckend ist, dass die überhaupt noch existieren. Und man muss halt eh bei allen Überlieferungen, die man auch so von historischen Dokumenten generell hat, immer gucken und vergleichen, wie relevant die jetzt sind, weil solche Erzählungen ja auch immer subjektiv sind, wenn halt auch nicht so viele Daten darüber existieren und so weiter.
Voll, ja.
Ich würde jetzt gleich mal ein bisschen mit seiner Kindheit weitermachen, aber ich wollte erst mal daran erinnern, dass ihr unseren Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung einmal kurz bewertet, ihm folgt und außerdem unseren Podcast auch schön fleißig teilt, gerne auch auf Social Media. Da könnt ihr uns auch folgen unter papasganzerstolz.podcast. Also verschafft uns schön Sichtbarkeit, wenn ihr uns gerne mögt, damit wir dann auch in die zweite Staffel starten können, wenn es soweit ist.
Okay, let's go.
Jesus hat eine ereignislose Kindheit. Er wächst mit seiner Familie in Nazareth auf. Ganz den jüdischen Traditionen fängt er mit circa 5 Jahren an, die Grundlagen der Tora zu studieren. Wie alle jüdischen Kinder und auch seine Geschwister geht er dazu in die Synagoge. Dort lernt er auch lesen und schreiben. Später, als er 12 oder 13 Jahre alt wird, steigt er ins Geschäft seines Vaters ein. Er wurde Tekton, also Zimmermann oder Handwerker, genau wie sein Vater. Nazareth war ein sehr kleines Dorf, in dem nicht viele Handwerksarbeiten anfielen. Deshalb war es ein mühseliger Job. Die Familie war zwar nicht arm, aber gehörte zum unteren Mittelstand. Zu ihrem Glück wurde 6 Kilometer entfernt von Nazareth aber eine neue Stadt gebaut. Und dort konnten Jesus, sein Vater und seine Brüder als Steinmetz arbeiten, was ihnen ein einigermaßen regelmäßiges Einkommen sicherte. Obwohl die Familie ein relativ friedliches Leben führte, war die politische Lage im Land angespannt. Die Römer hatten das Heilige Land besetzt und die Juden zahlten hohe Steuern. Viele Menschen waren unzufrieden und sehnten sich einen politischen Wandel herbei. Weißt du eigentlich, seit wann die Juden in Israel leben und warum es das Heilige Land ist für die Juden?
Seit wann sie dort leben? Also in dem Fall ja schon länger als null, weil Jesus ist da ja so reingeboren. Weiß nicht, würde jetzt, also schätzen irgendwie, nee, ich kann das nicht schätzen, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt irgendwie ganz wirklich frei aus der Nase raus, 300 vor Christus so, aber keine Ahnung, weiß ich nicht.
Was hast du jetzt, 200?
300 habe ich jetzt gesagt. Also ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung.
Ich wusste es tatsächlich auch nicht so richtig, obwohl wir ja im Religionsunterricht auch sowas eigentlich wahrscheinlich behandelt haben oder so. Aber als ich es mir dann nochmal durchgelesen habe, wusste ich es dann auch wieder.
Aber darf ich kurz was dazu sagen? Weil ich finde es nämlich voll krass, weil ich habe nämlich das Gefühl, im Religionsunterricht habe ich eigentlich nicht wirklich was über den Judentum erfahren. Obwohl ja eigentlich der Anführer oder der, ich weiß nicht, wie man das sagt, Prophet oder also auf jeden Fall halt Jesus ja eigentlich Jude war. Und ich habe aber das Gefühl, das ist das Einzige, was ich so wirklich über Juden gelernt habe, dass nämlich Jesus Jude war. Also im Religionsunterricht für katholische, Christentum. Und ich finde es aber irgendwie richtig krass und ich frage mich halt, also das ist halt bestimmt auch irgendwo Antisemitismus, dass wir eigentlich gar nichts über den Judentum lernen, obwohl ja unsere Religion auf jemandem basiert, der selber Jude war. Also, aber ich das weiß ich, ist jetzt nur so in den Raum gestellt.
Nee, fand ich auch, also habe ich auch gedacht, generell, wenn man über Jesus, sein Tun und sein Leben so nachforscht, geht sehr vieles damit nicht mit dem Christentum einher oder konform, das werden wir auch gleich noch erfahren. Und ich fand es auch und ich habe mich auch generell darüber gewundert, dass wir haben so wenig Historisches gelernt, was ich voll schade finde, weil man. Also ich glaube, für viele wäre der Zugang zum Glauben viel einfacher, wenn sie eben nicht dieses ganze spirituell Aufgeladene hätten, was eben so auch viel so Metaphern quasi sind, sondern wenn sie halt so echten Zugang zu einer echten Person hätten, die einfach inspirierend ist, was Jesus meiner Meinung nach einfach gewesen ist. Sonst hätten nicht so viele Leute sich um ihn quasi geschart und ihm zugehört. Und ich habe mich jetzt aber auch gefragt, seit wann die Juden eigentlich in Israel leben. Und da muss ich sagen, ist auch die Bibel eine der Hauptquellen. Also wir können nicht zu 100% sagen, wie das war, aber das ist zumindest das, wovon man ausgeht. Und zwar geht man davon aus, dass die schon seit circa 2000 Jahren vor Christus in Israel sind, also schon sehr lange. Und nach der biblischen Erzählung hat Moses das jüdische Volk von Ägypten nach Israel geführt.
Ja. Da gibt's auch
mir fällt gerade auf, dass
da
ich dir
auch
übelst viele
Lied.
Ja,
ja, ist egal.
Dass ich dir eigentlich übelst viele Bilder auch mitgebracht habe. Also ich wollte dir nämlich einmal noch ein Bild von Jesus zeigen, wie der wahrscheinlich aussah. Und ich habe dir außerdem noch eine Karte von Israel, also von Galiläa mitgebracht.
Das könnt ihr übrigens auch alles sehen auf Papas ganzer Stolz.podcast auf unserem Instagram-Kanal.
Genau. Sag mal, ich schick dir jetzt einmal kurz die Karte von Israel mit, also wo Galiläa gelegen hat quasi. Und ich habe da auch einmal Nazareth rot markiert auf der Karte.
Mhm.
Genau, und da sieht man auch nochmal, Bethlehem ist ganz unten bei Jerusalem auch in der Nähe, also in Judäa. Und das wären halt 150 Kilometer gewesen, um da lang zu laufen. Also wäre schon schwierig gewesen, glaube ich.
Mhm. Ja, glaube ich schon auch.
Wir sind jetzt gerade beim jüdischen Volk, das von Ägypten nach Israel wandert. Dazu habe ich dir nämlich auch eine Karte mitgebracht und die wollte ich dir jetzt auch nochmal schicken. Und zwar ist das nämlich so, dass Israel damals Kanaan hieß. Und auf jeden Fall geht man eben davon aus, dass das jüdische Volk von Ägypten nach Israel geflüchtet ist, weil die Juden den Erzählungen nach in Ägypten als Sklaven gehalten wurden. Es gibt tatsächlich auch Berichte außerhalb der Bibel über asiatische Sklaven, aber man weiß nicht genau, ob das jetzt das jüdische Volk, also ob das damit gemeint ist oder nicht. Aber in der Bibel steht, dass die Ägypter eben viele Sklaven, also dass die Ägypter sie als Sklaven gehalten haben. Und es ist auch bekannt, dass die Ägypter viele Sklaven hatten. Und dass die halt dafür, also die mussten halt hart arbeiten, die mussten viele Steuern zahlen. Und es gibt eben auch diese Erzählung, dass dieser ägyptische Pharao befohlen hat, alle männlichen Kinder der Israeliten zu töten.
Krass.
Also, und da gibt es eben diese Erzählung, dass Moses das überlebt hat. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da gibt es diese Geschichte mit dem Korb im Nil, der irgendwie, wo so ein
Baby. Ja, ja.
Genau, und das war anscheinend Moses, also dass irgendwie so ein, also dass quasi seine Mutter ihn in den Korb gelegt hat und in den Nil geschickt und dann wurde er so im Schilf irgendwie entdeckt. Und aber das ist halt nur so eine religiöse Geschichte, also da gibt es jetzt keine historischen Belege zu. Aber man geht davon aus, dass viele Juden einfach geflüchtet sind nach Kanaan, also ins heutige Israel und eben ins Westjordanland. Und der Erzählung nach war das dann auch das heilige Land, wo sie in Frieden leben konnten. Also die Bibel sagt, dass Moses sie dorthin geführt hat, weil quasi Gott ihm gesagt hat, das ist das heilige Land. Und ja, deshalb sind die halt quasi dorthin gelaufen. Und in der Bibel steht auch, dass sie irgendwie 40 Jahre dafür gebraucht haben, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also so weit weg war es jetzt auch nicht, dass sie okay. so lange dafür brauchen. und Kanaan war zwar ein ägyptisches Vasallengebiet, aber das war politisch und wirtschaftlich gesehen, also Vasallengebiet bedeutet, dass es politisch und wirtschaftlich gesehen von Ägypten abhängig ist, aber es behielt halt trotzdem so eine interne politische Autonomie und den Erzählungen nach eroberten Juden dieses Gebiet. Also eigentlich haben sie es halt auch besetzt so, weil dort lebten halt auch schon Menschen. Und logischerweise dauerte deshalb halt der Frieden dann auch nicht lange an. Also erstens gab es halt immer wieder Konflikte zwischen den verschiedenen Völkern, die halt da schon gelebt haben, obwohl da auch eigentlich davon ausgegangen wird, dass die hauptsächlich koexistierten. Aber vor allem wurde Israel immer wieder von verschiedenen Großmächten dann auch besetzt, wie dann auch bei Jesus' Lebzeiten dann von dem Römischen Reich.
Okay.
Ich habe dir dann noch eine Landkarte von, also da könntest du jetzt noch mal die Landkarte von der Eroberung Kanaas angucken, weil da sind jetzt eben diese ganzen quasi Stämme, die da auch noch so generell gelebt haben, mit drauf. 40 bis 50% der, also Kanaans, also 40% der Bevölkerung Kanaans waren eben Kanaiter, Israeliten waren dann 20 bis 30%, dann gab es noch die Philister, das waren 10 bis 15%, die Amoriter 5 bis 10%, die Hethiter 3 bis 5%, die Jebusiter 1 bis 3%, die lebten in Jerusalem, glaube ich, die Hiviter und Perisiter 1 bis 3% und die Moabiter und Ammoniter 1 bis 3%. Also ja, die sind halt, da sieht man halt diese bunten Unterlegungen einfach, welche zu welchem Volk quasi welche Region gehörte.
Ja, genau. Und dann haben wir halt hier eben so einen ziemlich großen grünen Teil, wer auch immer da dann war. Und dann haben wir eben so verschiedene, wie so Länder oder Zonen. Und das ist ja auch eine Karte Eroberung Kanaans, also da sind auch irgendwelche Wege so mit drauf. Wahrscheinlich von der Eroberung, also wie das irgendwie dann so, da war dann wahrscheinlich einfach irgendwie Krieg oder so. Ah, und genau, grün ist Kanaan.
Genau, Israel war halt ein sehr spannendes Reich für die ganzen Großmächte. Zum einen, weil es eben politisch nicht eindeutig geführt war und zum anderen, weil es auch an so einer Zweigstelle quasi lag. Also halt da direkt am Meer und oder liegt da direkt am Meer und gleichzeitig aber halt auch zwischen Europa und Afrika und Asien. Also halt so, es ist einfach ein sehr handelsträchtiges Land quasi. Und deshalb haben immer wieder Großmächte dieses Land belagert. Und zur Zeitpunkt von Jesus' Geburt waren die Israeliten eben unter römischer Herrschaft. Dadurch, dass dieses Land auch immer wieder quasi besetzt wurde, war so das Narrativ unter den Juden, dass das halt so eine göttliche Fluche oder Strafe ist, dass dieses Land eben immer wieder fremd geherrscht wird und irgendwie damit zusammenliegt, dass sie nicht genug glauben oder so. Und alle warten halt auf diesen Erlöser, diesen Sohn Davids, der in Bethlehem geboren wird. Die Herrschaft unter den Römern wurde tatsächlich, also zwar mussten die Juden hohe Steuern zahlen, aber die Römer, die waren gar nicht so dumm. Also die haben so Klientelkönige eingesetzt. Die wollten nämlich, dass ihre Herrschaft relativ stabil bleibt und das Vertrauen von der Bevölkerung quasi sichern, indem sie halt einfach Menschen aus der Bevölkerung zu ihren Königen ernannt haben, die halt unter ihrer Herrschaft regieren durften und politisch relativ frei noch waren. Und zur Zeit von Jesus' Geburt war eben einer dieser Klientelkönige Herodes. Und der ist aber eben schon 4 vor Christus gestorben. Und da wurde Israel dann unter seinen Söhnen aufgeteilt. Und zwar einmal unter Herodes Archelaos, der hat Judäa bekommen und also da in Galiläa, wo Jesus lebte, regierte Herodes Antipas und der regierte auch bis 39 nach Christus, also der regierte auch während seiner kompletten Lebzeit und Judäa wurde aber zum Beispiel auch schon 6 nach Rom direkt von Rom geführt, weil Herodes Archelaos, keine Ahnung, der war einfach extrem brutal und ineffizient und der wurde halt von den Römern dann quasi abgesetzt und da war das dann so, dass Rom dann auch direkt angefangen hat, Judäa zu führen, also die hatten dann dort den Statthalter Pontius Pilatus, falls dir der Name was sagt.
Ja, ja, klar.
Genau, und der, also logischerweise war dann da die politische Lage auch nochmal anders, weil halt dann die Römer direkt dort regiert haben. Und das war auch so, dass die Leute sich da so ein bisschen, also gerade so die Reicheren, also wie jetzt zum Beispiel auch der Herodes, der Klientelkönig, die waren zwar Juden, also vom jüdischen Glauben, aber die wurden halt, also die haben sich halt, die haben so stark mit den Römern sympathisiert, um halt diese Macht zu bekommen, dass die halt auch von vielen so als nicht richtige Juden angesehen wurden, also gerade von vielen sehr Gläubigen. Und das Problem war auch, dass einige andere Eliten, also vor allem auch jüdische Priester und die Sadduzäer, die halt so eine einflussreiche jüdische Gruppe, also und so eine zentrale Rolle im religiösen und politischen sozialen Leben hatte, also diese Sadduzäer, die haben halt auch angefangen, sehr stark sich mit den römischen Herrschern zu arrangieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten und eben da halt ihre Stellung als Priester und so weiter auch auszunutzen, um eben ihre Macht mit dem römischen Reich auch zu sichern quasi.
Okay.
Und das war so ein
also
bisschen
alles
so
sehr, sehr krasse Verhältnisse, in die er da jetzt reingeboren wurde oder in der er auch seine Kindheit verbringt.
Genau, also die politische Lage war einfach ein bisschen angespannt und es war halt vor allem, war halt auch diese, also der jüdische Glaube sehr stark von so Machtdynamiken einfach geprägt. Ich finde es krass, weil die politische Lage in Israel hat sich ja nicht verändert seitdem. Also die ist ja eigentlich gleichbleibend voll. Schlimm.
Voll, ja.
Ich glaube, ich würde an der Stelle...
Nee, also auch an der... Nee, sag du ruhig.
Nee, sag.
Ich wollte einfach nur an der Stelle auch an einfach alle Opfer erinnern, die also jetzt auch von Gaza und überall, also ohne jetzt unbedingt irgendeine Position zu ergreifen, einfach zu sagen, es ist ganz grausam, was da passiert und keiner von den Opfern sollte Opfer sein. Und ja, eigentlich sollten die alle leben können.
Ich habe mich damit auch noch ein bisschen näher befasst, weil ich wusste nicht, ob es quasi pietätlos ist, gar nicht darauf einzugehen. Deshalb habe ich da auch noch mal so ein bisschen ein paar Fakten rausgesucht. Ich kann die vortragen, wenn du willst. Ich kann es aber auch lassen. Also ich würde das jetzt dir einfach überlassen.
Nee, also ich fände es auf jeden Fall gut. Ich würde an der Stelle vielleicht auch direkt noch eine weitere Podcast-Folge empfehlen, wo es einfach um Antisemitismus geht, die ich, glaube ich, ganz interessant finde von der Lage der Nation. Und ich würde auch sagen, du kannst einfach gerne ein bisschen was dazu sagen. Ich fände es auch unangebracht, jetzt die ganze Zeit über dieses Land zu reden und dann überhaupt nicht auf die aktuelle Lage einzugehen.
Ja, weil, also ich habe halt auch bei der Recherche festgestellt, dass dieses Land halt schon so vorbelastet ist, eben schon von 2000 vor Christus quasi schon der Konflikt um dieses Land angefangen hat. Und das hat sich seitdem auch tatsächlich gar nicht geändert. Also in Israel war eigentlich mehr oder weniger immer Krieg oder es war immer belagert. Und also die jüdische Bevölkerung wurde halt vor allem nach Jesus' Tod dann auch von den Römern sozusagen aus dem Land vertrieben. Also das Römische Reich, also da gab es so irgendwie so jüdische Kriege im Zeitraum von ungefähr 70 bis 140 nach Christus. Und da wurden halt vor allem auch so jüdische Tempel zerstört und eben die Juden wurden vertrieben nach Europa, nach Ägypten, nach Babylonien, also das heutige Irak und nach Zentral- und Südasien. Und seitdem werden die Juden eigentlich auch immer wieder verfolgt, also später dann eben auch durch die Christen im Mittelalter, was ja so paradox ist, weil Jesus ja selbst Jude war. Und dann entstand außerdem zusätzlich noch 630 nach Christus der Islam auf der arabischen Halbinsel und islamische Armeen eroberten das heutige Israel beziehungsweise das damalige Palästinenser oder Palästina. Das war halt so, dass, also da war dann damals die Herrschaft auch des Oströmischen Reichs, also immer noch 600 nach Christus war Oströmisches Reich, aber das war da schon sehr, sehr, sehr doll geschwächt und dadurch fiel es denen sehr leicht, dieses Israel zu erobern. Das Gute war aber, dass damals die Juden unter muslimischer Herrschaft eigentlich religiöse Freiheit auch wieder hatten. Sie mussten halt nur auch wieder hohe Steuern zahlen und das hat sich eigentlich nie für sie verändert. Also Israel wurde immer wieder von anderen Herrschern erobert und auch von Kreuzfahrern angegriffen und es gab aber trotzdem relativ lange gar keine Spannungen zwischen Juden und Muslimen. Und erst mit dem wachsenden Antisemitismus in Europa begannen dann ab den 1880er Jahren die Juden wieder nach Israel in ihr heiliges Land auszuwandern. Das Problem ist, das heilige Land ist aber nicht nur das heilige Land von den Juden, sondern auch die Muslime haben, ich glaube, insbesondere Jerusalem als ihr heiliges Land quasi gefunden, ich würde es jetzt einfach mal gefunden nennen oder bezeichnet oder keine Ahnung, also auch die Muslime glauben daran, dass halt ein Teil von Israel zu ihrem heiligen Land gehört und du kannst dir ja vorstellen, dass das allein schon sehr konfliktbehaftet ist so und das Problem ist aber vor allem, also es kamen dann eben wieder viele Juden ab den 1880er Jahren nach Israel, aber ja, vor allem, also natürlich führte das immer wieder auch zu Spannungen, aber vor allem hat dann einfach 1947 die UN beschlossen, Palästina in jüdische und arabischen Staat zu teilen und hat dann 1949 das heutige Israel gegründet und das haben die halt einfach so gemacht. Also die haben halt, der arabische Staat, der hat diese Gründung halt einfach abgelehnt und da entstand dann eben auch dieser Bürgerkrieg 1947 bis 1948 und 1949 hat dann eben Israel gewonnen und dann wurde Israel eben gegründet so. Und allein bei diesem Krieg wurden halt 750.000 Palästinenser vertrieben oder sind geflohen und seitdem herrschen halt immer weiterhin Spannungen, was ich irgendwie auch nicht weit hergeholt finde, weil es ist schon einfach kacke, wenn irgendjemand von außen beschließt, ja, das Land gehört jetzt jemand anderem, wir gründen jetzt einen neuen Staat und ihr müsst jetzt bitte gehen, obwohl die halt einfach alle nur aus Europa vertrieben wurden, weil dort halt irgendwie gefühlt auch niemand die Juden haben wollte so und das Problem ist jetzt aber, dass seitdem einfach, also Israel ist einfach ein bisschen mächtiger in Anführungszeichen, also die haben halt die wirtschaftliche Unterstützung der UN hinter sich und weiten halt ihr Herrschaftsgebiet immer weiter aus und
naja, und auch, also was ich jetzt auch so aus Lage der Nation Podcast mitgenommen habe, ist halt dieses, dass innerhalb der israelischen Regierung, dass es da auch einfach sehr viel zur Radikalisierung kam und ich muss sagen, ich habe das lange nicht verstanden, aber die haben das dann nochmal erklärt und irgendwo kann ich es nachvollziehen, ohne dass ich die Gewalt gutheiße, kann ich es nachvollziehen, warum Menschen, die nie irgendwo angekommen sind, die immer von der ganzen Welt gehasst wurden, für die es keinen einzigen Ort auf der kompletten Welt gibt, in denen sie keine Minderheiten sind, in denen sie nicht angefeindet werden, dass die sagen, nee, ich kämpfe und zwar auf die radikalste Weise überhaupt. Und natürlich finde ich das nicht okay, vor allem nicht aus heutigem Standpunkt, wenn wir auch wissen, ey, wir haben hier so verhärtete Fronten und letztendlich kann man nicht mehr wirklich sagen, hey, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht, sondern problembelastet ist ja dann einfach nur diese radikale Regierung, die im Prinzip ja auch im Namen von einem Volk oder von einer Religion spricht, wo die einzelnen Teilnehmer noch nicht mal unbedingt zustimmen würden. Also, und das ist halt so ganz problematisch auch.
Das Problem ist, glaube ich, oder finde ich meiner Meinung nach auch, dass es halt was von Kolonialisierung einfach hat, wenn man sagt, ja, okay, wir gründen da jetzt einfach einen Staat. Also ich finde halt, also ich verstehe schon, okay, die Juden, die gehören irgendwo nach Israel oder nach Kanaan. Also anscheinend waren sie ja auch schon immer dort. Und das Problem war ja aber eigentlich nie, dass sie dort waren, sondern sie konnten ja auch wirklich sehr, sehr lange koexistieren. Also ich glaube ja über, also fast 2000 Jahre lang quasi, oder also mindestens 1000 Jahre auf jeden Fall, aber halt durch den Antisemitismus auf der ganzen anderen Welt sind halt immer mehr eben nach Israel geflüchtet. Und dann wurde das Land halt einfach auch zu voll. Und dann sind eben diese Spannungen entstanden, beziehungsweise
ja, und sie sind geflüchtet und haben sich radikalisiert. Also das darf man ja nicht, also natürlich nicht alle so.
Ja.
Aber das ist ja das Ding, wir haben hier ja was mit einem Kampf zu tun, was ja eigentlich von den Mächtigsten und nicht von den meisten geführt wird.
Ich denke es wäre vielleicht gar nicht zu diesem Konflikt gekommen, hätte die UN sich nicht eingemischt und gesagt, ja, das ist jetzt Israel, wir gründen jetzt einen Staat, ohne halt die arabischen Staaten überhaupt zu fragen. Also ich finde, das hat halt sowas von Kolonialisierung und von so einer Großmacht, die einfach halt so eingreift und sagt so, ja, wir machen das jetzt so und ihr müsst das jetzt einfach fressen und schlucken. Und also ich finde es halt schon, also ich weiß auch nicht, mich macht das betroffen und ich meine, also die Hamas haben sich dann ja eben auch radikalisiert und die haben halt auch immer wieder Kriege zwischen Israel, also haben halt immer wieder Israel auch angegriffen und also Israel ist halt leider, oder ist halt nicht leider, sondern Israel ist halt eigentlich immer stärker. Also Israel hat sich auch erstmal wieder aus dem Gazastreifen zurückgezogen, behielt zwar die Kontrolle über die Grenze und den Luftraum, aber die haben da halt nichts mehr gemacht, aber dann hat die Hamas halt immer wieder angegriffen und dann gab es halt immer wieder Kriege und im Oktober 23 hat er dann die Hamas diesen schweren Angriff gegen Israel gestartet und seitdem kriegt Israel halt so unverhältnismäßig zurück, dass einfach auch viele von einem Genozid sprechen. Und in Palästina wurden bis zum 27. November 2024, also das war der Stand, an dem ich diese Zahl recherchiert habe, 44.282 Menschen getötet. Ich habe mir die Gegenzahl nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, von den Israeliten waren es ungefähr 2000 seitdem. Außerdem führt Israel gezielte Luftangriffe auf Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten und so weiter. Also einfach auf Zivilisten, was halt ein schweres Kriegsverbrechen ist. Und das Schlimmste finde ich, habe nämlich versucht, also auf diesen ganzen Karten, die ich dir jetzt gezeigt habe, ist ja Palästina noch eingezeichnet. Ich wollte wissen, wie weit es quasi von Israel nach Palästina, also ich wollte einfach gucken, wie weit diese Grenzen sind und so. Und das taucht bei Google Maps nicht mehr auf. Also Palästina ist kein souveränes Land mehr und wird von Großmächten wie USA, Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich nicht mehr als Staat anerkannt. Und das fand ich richtig heftig, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt.
Und weißt du, wie das mit Deutschland ist? Also, weil bei Deutschland habe ich ja immer das Gefühl, wir haben da diesen riesigen Konflikt, dass wir irgendwie Israel nicht kritisieren dürfen, ohne dass irgendjemand die Antisemitismusfahne schwingt.
Ich habe ja gerade gesagt, also Deutschland sieht Palästina auch
war nicht. War da mit dabei?
Ja. Ja.
Wusstet ihr, dass es eine Studie gibt, die wurde jetzt erst gemacht, wo festgestellt wurde, dass Menschen, die sich pro Palästina aussprechen, also im Prinzip jetzt im Moment auch dafür sind, PalästinenserInnen zu schützen, dass die sogar sehr oft nicht antisemitisch sind, sondern ganz im Gegenteil sogar sehr weltoffen sind und sogar sensibel sowohl gegenüber MuslimInnen als auch gegenüber JüdInnen sind. Und ich finde, das ist was, also weil ich habe nämlich das Gefühl, die Fronten sind extrem verhärtet. Du kannst nichts über den einen sagen, ohne dass irgendjemand dir sagt, du bist antimuslimisch oder du bist antisemitisch. Und ich habe das Gefühl, wir müssen ganz doll weg von dieser Front, die wir hier in Deutschland auch austragen. Und ich finde, wir müssen die israelische Regierung kritisieren dürfen, genauso wie wir alle Regierungen kritisieren dürfen, ohne dabei direkt antisemitisch zu sein. So. Also ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch eine andere Meinung dazu, aber ich finde es ganz schwierig, dass wir die Regierung und vor allem auch das radikale Lager in dieser Regierung nicht kritisieren dürfen.
Ich finde es total wichtig, das zu kritisieren, weil es hat für mich halt auch einfach nichts mit Glauben zu tun. Und ich glaube, den meisten Menschen, die Glauben leben, geht es genauso. Also ich weiß nicht, ich habe mich jetzt auch letztens zum Beispiel, hatte ich in meiner Story mich über den also christlichen Glauben quasi ein bisschen was erzählt. Und dann hat mir auch jemand geschrieben, also jemand, der also muslimischen Glauben glaubt, muslimisch ist. Weiß ich nicht, wie man das muss. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und ich habe mich halt mit der Person auch unterhalten und die Person meinte zu mir, ob ich auch offen wäre, quasi an Allah zu glauben und ob sie für mich beten kann, dass ich den Weg zu Allah finde und so. Und ich war nur so, ganz ehrlich, ich will, dass du das für mich machst, weil du glaubst daran, dass das das Richtige ist. Und wenn es das Richtige ist und du auch noch für mich betest, wie schön ist es dann, wenn ich dann quasi so den richtigen Glauben finde? Und wenn es nicht so sein sollte, dann ist es auch egal, weil dann können unsere Glauben auch einfach koexistieren und ich finde es halt schön, dass du an mich denkst so, und ich bin da auf jeden Fall offen für. Und dann hat sie mir halt oder er mir auch geantwortet, dass sie das voll schön findet, das zu hören, weil halt immer alle denken, dass der Islam so radikal ist und dass man, also dass es halt nicht so offen ist und keine Ahnung was. Und ich glaube halt, das geht ja im Endeffekt wahrscheinlich allen so. Also ich kann mir vorstellen, dass die meisten Juden das wahrscheinlich genauso sehen, dass sie das nicht schön finden, was da passiert und dass sie halt gleichzeitig, aber wie du schon sagst, überall politisch verfolgt werden und gar nicht so richtig wissen, wo, also ich denke halt, dieser Konflikt hätte gar nicht erst entstehen müssen, wenn Antisemitismus unter den Christen nicht so verbreitet wäre. Und wie wir jetzt auch gerade gelernt haben, war ja vor allem, also haben die Muslime und die Juden koexistiert und zwar friedlich, bis halt, also und beide wurden angegriffen von solchen Kreuz, also von den Christen eigentlich, von diesen ganzen Kreuz, wie heißt das, Kreuzfahrten und so weiter. Also diese Judenverfolgung, die geht ja schon, die fing ja schon im Mittelalter an und dass Juden und Muslime mittlerweile so stark im Konflikt stehen und in Konkurrenz, liegt ja eigentlich wirklich nur daran, dass sie sich ein heiliges Land teilen und niemand von denen Raum einnehmen darf und gleichzeitig auch noch die Juden, also die Israeliten, von den Christen unterstützt werden, aber aus Eigennutz, nämlich es geht den, also wenn ich mir das so angucke, ist es meine Meinung, dass es nicht darum geht irgendwie, ja, wir wollen, dass diese Menschen in Frieden leben können, sondern ja, wir wollen, dass die da sind und nicht bei uns.
Ja, voll. Das ist ja eigentlich das Problem.
Ja.
Okay, also an der Stelle, vielleicht als Abschluss, denken wir jetzt nochmal kurz an die Opfer zurück. Vielleicht von beiden Seiten, aber vor allem jetzt gerade auch in Gaza, die da eigentlich hätten ein ehrenhaftes und würdiges Leben führen sollen, können sollen und die das jetzt nicht dürfen oder durften.
Und an die ganzen Kinder. Weißt du, das Schlimmste ist im Rahmen meiner Recherche, und das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe, dass die Christen meiner Meinung nach daran schuld sind. Und wenn Jesus das sehen würde, also wenn es Jesus halt wirklich so gab und wenn er wirklich so war, wie er war, wie es erzählt wird, dann wäre das, dann würde es einfach sein Herz brechen.
Schon, er war ja auch selber Jude.
Und das war aber auch alles, was er kritisiert hat, diese Machtdynamiken und diese Hierarchien und so. Okay. Es geht jetzt weiter zu Jesus. Ist das okay, wenn wir jetzt einfach so weitermachen? Müssen wir, oder? Also
ja, also okay. Es war auf jeden Fall wichtig jetzt, dass wir darüber sprechen. Und mich würde auch eure Meinung erzählen. Ich hoffe, wir haben nichts Unsensibles gesagt. Wie gesagt, wir haben hier keinen absolutistischen Anspruch so. Aber wir machen jetzt mit der Geschichte weiter, weil sie auch, glaube ich, relevant ist einfach.
Ja. Ja, wie gesagt, ich will nur noch mal sagen, dass ich glaube, dieser Konflikt hätte sich einfach vermeiden lassen, hätte man Juden einfach gar nicht erst verfolgt und vertrieben und hätte man vor allem einfach nicht quasi, also ich finde irgendwie unsere westlich geprägten Großmächte quasi, die haben immer so den Anspruch, alles besser zu wissen als alle anderen. Und ich meine, man weiß nicht, was passiert wäre, hätte man damals nicht eingegriffen und hätte vielleicht auch einfach gesagt, ja, okay, da gibt es vielleicht gerade ein paar Spannungen, aber vielleicht gucken wir auch einfach, ob die Kompromisse finden und sie lösen können. Weil ich glaube, wenn Menschen so eng zusammenleben, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass sie sich miteinander arrangieren mit der Zeit. Und man muss ihnen einfach die Möglichkeit geben, vielleicht auch einfach solche Konflikte zu lösen. Und das wurde denen einfach auch genommen dadurch. Und wie gesagt, man kann in der Geschichte sehen, dass Juden und Muslime sehr, sehr lange friedlich koexistiert haben und sich quasi, ja, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass ich das jetzt ganz falsch sehe, weil eben die Juden trotzdem hohe Steuern zahlen mussten und so, aber keine Ahnung. Das war jetzt so mein Gedanke noch dazu. Wir gehen zurück zu Jesus, und zwar ist seine komplette Kindheit, es gibt wirklich gar keine Aufzeichnungen darüber. Die erste Aufzeichnung, die es wieder gibt, ist dann, wenn er eigentlich schon circa 30 Jahre alt ist.
Ui.
Eines Tages besuchte Elisabeth eine Verwandte von Maria mit ihren Kindern gemeinsam, Maria und Josef, in Nazareth. Einer ihrer älteren Söhne, Johannes, begleitete sie. Johannes war stark vom jüdischen Glauben geprägt. Auch er war unzufrieden mit der politischen Lage und er glaubte daran, dass Gott die Welt dem Ende zuführen würde. Johannes war ein Wanderprophet, der insbesondere durch seine apokalyptischen Prophezeiungen Aufmerksamkeit auf sich zog. Johannes und Jesus waren ungefähr im selben Alter, beide um die 30 Jahre alt, und sie kamen miteinander ins Gespräch. Jesus war beeindruckt von Johannes' Erzählungen. Johannes inspirierte ihn und Jesus und Johannes tauschten sich viel über das kommende Reich Gottes aus. An einem Tag bat Jesus Johannes, ihn zu taufen. Sie machten sich gemeinsam auf den Weg zum Jordan, einen Fluss in der Nähe von Nazareth, wo Johannes ihn taufte. Jesus ließen die Gedanken an Gottes Reich nicht los. Er setzte sich näher mit den biblischen Schriften auseinander, studierte intensiver und auch er fing an das Ende der weltlichen Welt, eine Apokalypse und das kommende Reich Gottes zu glauben.
Okay, das heißt, da hat er Johannes den Täufer kennengelernt.
Genau. Und Johannes der Täufer ist tatsächlich auch eine historische Person, die ganz, ganz, ganz gesichert Jesus begegnet ist. Diese Taufe, die hat ganz sicher stattgefunden, denn die findet man auch in nicht-biblischen Texten. Und tatsächlich war Johannes ein apokalyptischer Prediger, der vom Ende der Welt und dem Reich Gottes predigte. Und Jesus, also viele gehen davon, oder die Historiker gehen davon aus, dass Jesus ihm eine Zeit lang auch einfach folgte und dass er diesen apokalyptischen Gedanken und eben dieses Reich Gottes dann auch in seinen eigenen Prophezeiungen übernommen und weiterentwickelt hat. Also Historiker gehen davon aus, dass Jesus quasi ein apokalyptischer Prophet war.
Das heißt, er hat an das Ende der Welt geglaubt und dann den Himmel oder so.
Genau, also er hat quasi an das kommende Reich Gottes geglaubt. Also ich habe das ja auch ganz am Anfang schon erzählt, dass er immer wieder von einer Welt erzählt hat, in der es eben diese ganzen Schwierigkeiten und Probleme nicht gibt. Also er war immer überzeugter vom nahen Reich Gottes und entwickelte Johannes' Idee weiter. Er dachte darüber nach, wie das Reich Gottes aussehen könnte und versuchte, einen Teil dieses Lebens bereits jetzt schon umzusetzen. Er fing an, Reden oder Prophezeiungen oder Predigen zu halten, wanderte als Prophet umher, und ein zentraler Punkt seiner Idee war auch zum Beispiel die Heilung, die mit dem Reich Gottes kommen wird. Und das ist auch so ein Ding, was man quasi immer so von Jesus hört, nämlich diese Wunderheilungen quasi, hast du bestimmt ja auch schon gehört.
Ja, ja. Klar, da gibt es ja diese eine Erzählung, wo er, glaube ich, auch in einem Dorf ist mit ganz vielen Leprakranken.
Ja, genau. Also vor allem zog er sehr wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit wegen dieser Erzählungen über die Wunderheilungen auf sich. Und man kann sich das auch gar nicht so richtig erklären, weil in der Bibel steht immer wieder, dass er einfach nur so die Hand auferlegte und die Menschen dann irgendwie wieder gesund wurden. Also eine ganz berühmte Geschichte ist zum Beispiel auch die Heilung des blinden Bartimäus. Also da hat er auch einfach seine Hand aufgelegt und dann konnte er wieder sehen. Und in den biblischen Texten steht, dass er einfach nur durch die Kraft des Gebets geheilt hat. Und also ich meine, so rein theoretisch könnte das irgendwie auch stimmen. Das hat dann so, also es gibt ja auch so Berichte darüber, dass quasi so Manifestationen, so Selbstheilungskräfte quasi mobilisiert. So, es gibt es ja auch im Buddhismus und sowas. Ich habe mich so ein bisschen informiert. Es kann auch sein, dass Jesus einfach generell andere Heilpraktiken auch noch gelernt hat, weil Galiläa kulturell und wirtschaftlich so eine Schnittstelle war. Und es kann sein, dass er halt aus hellenistischen Kulturen oder aus der hellenistischen Kultur Heilungspraktiken kannte. Und die hellenistischen Heilpraktiken, die galten zu der Zeit als besonders fortschrittlich. Und in der Bibel hat er zum Beispiel auch mal Spucke mit Wasser vermischt und legt seine Hand auf. Und das waren auch so griechische oder ägyptische Traditionen. Also es kann tatsächlich sein, dass er irgendwie halt so quasi so wie so Heilpraktiken einfach kannte und deshalb also vielleicht sogar irgendwie Wunderheilungen so durchgeführt hat. Also irgendwie scheint da was dran zu sein, weil es halt sich wirklich durch alle Erzählungen zieht, dass irgendwie die Begegnung mit ihm so heilsam ist. Vielleicht ist es aber auch metaphorisch gesehen, dass die Menschen quasi so wie so sich ihre Hoffnung wiedergefunden haben oder so. Man kann das nicht so richtig wissen.
Voll. Ich habe mich halt auch gerade so ein bisschen gefragt, das könnte ja voll gut sein, dass man halt Krankheiten, die eigentlich psychische Krankheiten waren, aber dann als körperliche Krankheiten wie so übersetzt hat. Oder dass zum Beispiel auch man hier so was mit Psychosomatik oder so hatte.
Ja.
Und dementsprechend dann eben er tatsächlich wie so ein Heiler war oder vielleicht wie so ein Psychologe oder so.
Ja, genau. Und also das war auf jeden Fall einer der Gründe, warum sich seine, in Anführungszeichen, Botschaft oder warum sich seine Präsenz so weit verbreitet hat, weil die Leute einfach irgendwie so ein bisschen beeindruckt von diesen Wundern waren oder von diesen Heilungen, mit denen halt irgendwie niemand gerechnet hat. Und weil er sich ja auch generell, also dieser Bartimäus zum Beispiel, also was man halt auch nicht vergessen darf, diese Kranken, die wurden damals halt auch nicht nur, also die waren nicht nur krank, sondern die wurden halt auch ausgegrenzt. Also wenn jemand irgendwie jetzt verkrüppelt war oder eben blind war oder halt irgendwie eine, wie jetzt auch Lepra, also so eine offensichtliche Krankheit hatte, wurden die halt von der Gesellschaft gemieden und wurden halt einfach ignoriert und also am Rand der Gesellschaft quasi behandelt. Fun Fact dazu, das ist auch der Ursprung von den sieben Zwergen. Die waren auch, also die sieben Zwerge, das ist auch die Erzählung, dass es einfach nur so Leute waren, die irgendwie so halt so verkrüppelt waren. So, egal, auf jeden Fall hat er sich halt denen zugewandt. Also er hat sich halt denen wieder, also er hat sich mit denen unterhalten, er hat mit denen, und das ist ja auch eine Art von Heilung, wenn man quasi als aussätzige Person auf einmal aufgenommen wird in den engeren Kreis von Jesus. Also vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen.
Ja, voll.
Jesus war außerdem politisch stark interessiert. Er kritisierte wiederholt religiöse und politische Hierarchien und richtete diese Kritik vor allem auch an die Hohepriester, also die Pharisäer und die Sadduzäer, und an die wirtschaftliche Ausbeutung der Tempel. Also er nahm da auch kein Blatt vor den Mund, denn er sah das als seine Aufgabe an. Er wollte quasi den Frieden jetzt schon auf Erden bringen. Er wollte den Beginn des Reich Gottes markieren und deshalb kritisierte er diese Machtstrukturen innerhalb der Religion sehr stark.
Mhm.
Und das ist ja schon noch ein bisschen funny, finde ich, weil die Lehre
von... Das ist so...
Also, ja, willst du es sagen oder soll ich es sagen?
Nee, sag du ruhig.
Ja, also weil halt eben das Christentum so stark von Machtstrukturen geprägt ist, wie halt keine andere Religion und ja eigentlich auf seinen Lehren sozusagen aufbaut.
Das ist so dumm. Wirklich, das ist einfach so krass, was letztendlich, und da frage ich mich aber auch, das ist ja eigentlich Christentum. Also eigentlich, das kann man jetzt auch gar nicht schönreden, weil das ist am Ende Christentum, oder nicht?
Es hat sich gar nichts verändert. Also ich fand das auch lustig, weil, also er kritisierte zum Beispiel auch, dass die Priester heuchlerisch seien, also dass sie korrupt und selbstgerecht seien und dass sie eben ihre Macht missbrauchen und sich damit auch mit den Römern, also quasi verbünden und das halt Korruption ist. Und im Endeffekt passiert es ja auch heutzutage noch, dass halt, also dass die Kirche sich politisch quasi, also dass da auch so eine Korruption stattfindet, weißt du, was ich meine? Oder immer wieder stattfindet.
Ja, natürlich.
Ja, also er kritisiert halt auch, dass die Armen halt vor allem ausgebeutet werden durch diese Priester, die sich dann daran noch mehr bereichern, weil eben, also zum Beispiel war so ein Opfersystem im Judentum ganz zentral. Also Gläubige konnten Opfer kaufen und damit halt so ihren Glauben quasi, wie soll ich das sagen, symbolisieren, also so zu opfern. Ja. Also Opfer war halt Sühne und um Gott zu danken und ihn zu loben. Und wie halt dann später auch im Christentum halt diese Beichtbriefe da. Also im Prinzip war das genau dasselbe. Weißt du das noch? Also ich glaube, im Mittelalter wurden dann so Ablassbriefe irgendwie verkauft von den Priestern, die halt auch vor allem an Arme verkauft wurden, und um irgendwie quasi mit ihren Sünden im Reinen zu sein. Aber im Endeffekt war es halt nur eine Bereicherung. Und das hat er halt auch sehr, sehr stark kritisiert. Und darüber hat er auch sehr viel gesprochen, dass dann quasi, wenn quasi Gottes Reich kommt, dann hat er gesagt, wird es keine Hierarchien geben. Die Armen werden in Frieden leben. Und wenn es zu irgendwas kommt, dann zu einer Umkehrung der Machtverhältnisse. Aber eigentlich hat er immer gesagt, so, es wird gar keine Hierarchien geben. Also das war auch so sein Gedanke. Und es spiegelt sich übrigens auch in der Einbeziehung von Frauen wieder. Ich habe ja schon gesagt, dass man davon ausgeht, dass er sich auch für Frauen und die Rechte eingesetzt hat. Also, ich meine, wir haben es ja schon angerissen, dass Frauen damals eigentlich gar keine Rechte hatten, und er hat zumindest Frauen in seinen Kreis aufgenommen, hat ihnen auch, also Lesen ich weiß nicht, ob man ihn, also man weiß nicht richtig, ob er ihn lesen beigebracht hat, aber ihm zumindest die biblischen Texte gelehrt. Deshalb kann man auch davon ausgehen, dass er ihnen sogar lesen beigebracht hat, was damals halt wirklich also komplett verboten war. Und er hat sie einfach dazu motiviert auch, sich Wissen anzueignen.
Krass, irgendwie voll cool. Ich muss jetzt da auch gerade an diese Geschichte denken, wo er, glaube ich, auch eine Prostituierte wie so in Schutz nimmt. Also wo er, das ist, glaube ich, auch diese berühmte Geschichte, wo er sagt, der ohne Sünde werfe den ersten Stein.
Ja,
ich weißt glaube, du, welche Geschichte ich meine?
Auf jeden Fall war, also kann man aber davon ausgehen, dass die Frau halt nicht mal prostituiert war, sondern dass es einfach nur, also sehr wahrscheinlich wurde sie einfach nur vergewaltigt. Das war ja ganz oft der Fall, dass halt
ja, ja, genau.
die Schuld ja. für die Vergewaltigung auch einfach dann auf den Frauen quasi lag. Und ich, genau, also ich glaube, zu der Geschichte habe ich gar nicht gefunden, ob es die, also ob die historisch quasi belegt ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr eindrückliche Geschichte. Und es ist auch so die Art, wie er quasi generell mit den Menschen umgeht. Also er sagt halt so, ja, ihr wollt jetzt irgendwie sagen, die und die Person verhält sich falsch, aber seid ihr eigentlich frei von Fehlern so? Also könnt ihr überhaupt, also genau, eben wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also sie wollten diese Frau steinigen und er war so, ja, dann wirf mal, aber dann sei auch bitte ohne Sünde so. Und hat es quasi dann so, also so hat er sich halt immer auch für die sozial Schwachen eingesetzt. So. Und das hat halt, glaube ich, einfach viele Menschen mobilisiert und beeindruckt und ja, also im Endeffekt auch so stark gemacht. So. Also weil die Schere zwischen Arm und Reich war damals ja noch viel größer, als sie jetzt sowieso schon ist. Und die Armen waren ja eigentlich auch viel mehr.
Ich glaube halt auch, was man nicht vergessen darf, ist, wie viele Menschen das am Ende sind. Also wir sagen ja immer so, ja, hier Minderheiten. Aber wenn wir uns dann angucken, wenn diese Minderheiten sich zusammenschließen, dann sind das halt viel mehr Menschen als letztendlich die Personen, die mächtig sind. Und das macht halt voll Sinn, dass er dann auch so eine große Anhängerinnenschaft hatte, weil er sich ja eben genau für diese Leute eingesetzt haben und weil die vielleicht auch davor noch gar keine richtige Community hatten. Also so, und das, also es macht halt total viel Sinn, dass es dann auch direkt so groß war, weil das ist ja genau das, wo wir uns heute auch so unterscheiden müssen zwischen, diese Personen sind mächtig, deswegen haben die viel Einfluss, aber es sind nicht die meisten Personen. Also ja. Es sind ja genau dieselben Strukturen einfach.
Ja, voll. Ich fand das auch, als wir, also ich finde das beim CSD zum Beispiel auch immer gerade in Berlin so faszinierend, weil da sieht man ja auch, wie viele Menschen das eigentlich sind. Und da dachte ich auch, man läuft ja dann auch so ein bisschen so quasi auf diesen Bundestag zu. Und da dachte ich auch so, wenn wir jetzt einfach alle kollektiv beschließen würden, da quasi drüber zu laufen, dann könnten wir das Ding einfach abreißen. Also es fand
einfach
ich halt,
so einstürmen.
Ja, ich fand das halt, ich dachte nicht, dass wir das tun, sondern ich war einfach nur so, boah, wir sind so viele. Also das ist schon möglich, politisch was zu ändern auch. Man muss es halt nur wollen. Und ich glaube, dazu muss halt der Drang auch, also die Notlage groß genug sein. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, das war zu dem Zeitpunkt schon auch so, dass die politische Unzufriedenheit sehr, sehr groß war. Insbesondere weil ja auch kurz nach seinem Tod dann diese ganzen jüdischen Kriege auch ausgebrochen sind, wo die Römer eben die Tempel kaputt gemacht haben und so. Also ich glaube, das hat sich da schon sehr, sehr krass zugespitzt.
Voll, ja.
Ja, und Jesus zog mit seinen Gefolgsleuten eben durchs Land und hielt diese Predigten. Er hat immer dieses Gottesreich quasi verkündigt und sich vor allem
oder Prophezeiungen
eben,
dann.
Ja, genau. Und sich vor allem halt einfach immer den Armen und Ausgestoßenen und sozial Schwachen zugewandt. Und er ermutigte die Menschen zu Nächstenliebe und versprach ihnen Gerechtigkeit. Er nahm Arme und Kranke und Ausgestoßene in seine Gruppe auf und widersetzte sich so sozialen Hierarchien. Davon können wir historisch gesehen auch ziemlich sicher ausgehen. Also das wird wirklich immer wieder überliefert. Eines Tages wanderte er mit seinen Jüngern nach Jerusalem, um dort das Pascha-Fest zu feiern. Das Pascha-Fest ist eines der wichtigsten Feste im Judentum und erinnert an die Befreiung der Juden aus der ägyptischen Sklaverei. Also auch ein Fest, was religiös sehr aufgeladen ist. Und die sind jetzt eben nach Jerusalem gewandert, nach Judäa. Also Judäa, nochmal, um an den Anfang zu kommen, ist zu der Zeit nicht mehr unter einem Klientelkönig regiert, sondern eben unter dem römischen Statthalter Pontius Pilatus. Also steht unter römischer Regierung. Das heißt, die Verhältnisse sind dort schon auch nochmal ein bisschen anders als in Galiläa. Und deshalb ist die Korruption von den Priestern zum Beispiel dort auch nochmal viel stärker. Und in Jerusalem, die als Hauptstadt von Israel gilt, also als Hauptstadt quasi der Juden, gibt es zwei Tempel. Und der zweite Tempel, der wurde, glaube ich, auch von König David aufgebaut, wo man jetzt dann auch später sagt, dass er quasi, also dass Jesus quasi sein Sohn ist sozusagen oder halt, dass er sein Nachkomme ist, der gilt als das spirituelle Zentrum des Judentums. Und Jesus hatte eben diesen zweiten Tempel zum Ziel, aber als er dort ankam, fiel ihm quasi alles aus dem Gesicht. Denn er sah super viele hohe Priester, die dort eben diesen Opferhandel machen und Geldwechsler. Und es war einfach ein reges Geschäft. Und er hat gesehen, wie die armen Menschen ihren letzten Cent geben und die Priester sich daran bereichern. Und deshalb vertrieb er die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel, weil ihn das einfach so wütend gemacht hat, dass dieser heiligste Ort von den vermeintlich Gelehrten so instrumentalisiert wird. Er hat sie dann vertrieben, hat dort seine Predigt gehalten und der Erzählung nach ist er dann mit seinen Gefolgsleuten weitergezogen und hat sein letztes Abendmahl zu sich genommen, denn dieses Ereignis, also diese Säuberung des Tempels quasi, wurde sehr wahrscheinlich als direkter Angriff auf die politischen und wirtschaftlichen Strukturen gesehen. Die jüdische Elite sah ihn als Bedrohung und sie konnten nicht mehr tatenlos dabei zusehen, wie er immer mehr Menschen mobilisierte und dabei immer mehr ihre bestehenden Machtstrukturen angriff. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch mittlerweile echt eine beeindruckende Menge an Menschen einfach hinter sich stehen hatte, die ihm zugehört haben, die sich vielleicht auch darüber gefreut haben, dass er diesen Tempel quasi räumen lässt. Und diese Hohepriester wollten ihn jetzt einfach loswerden. Aber sie durften kein Todesurteil aussprechen. Dafür waren sie nicht befugt, sondern die Befugnis lag halt bei Pontius Pilatus, also dem Statthalter.
Ja, mir wird das gerade das erste Mal so richtig bewusst, also auch aus so einem historischen Ding raus, weil ich natürlich, also diese Geschichte mit dem Ausraster im Tempel, das hatte ich noch voll, also das kenne ich noch. Und ich wusste auch noch, ihn hat das irgendwie aufgeregt, dass da halt Händler sind. Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, dass ich dachte, das ist jetzt doof, dass da halt eben Händler sind und keine Leute, die beten so. Und hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass ihn eigentlich nervt, dass dort eben eigentlich Leute sitzen, die gläubig sein sollten und die jetzt aber quasi so arme Leute ausbeuten. Also, dass das so das eine Ding ist. Und zweitens, also irgendwie wusste ich das auch, aber irgendwie wird mir das jetzt auch erst bewusst, dass natürlich der Grund dann dafür, dass alle gegen ihn waren, war, dass er eigentlich zu viel Macht hatte.
So. Ja, aber er hatte ja nicht mal unbedingt Macht, sondern er hat einfach nur gezeigt, also ja, okay, er hatte dadurch halt, er hat halt viele mobilisiert, aber er hat sich, glaube ich, auch nie als der Anführer dargestellt. Also es wurde dann in der Bibel nachträglich quasi so überliefert oder so beschrieben, dass er sich halt selbst als Sohn Gottes bezeichnet hat und so. Aber Historiker gehen halt davon aus, dass das gar nicht so der Fall war, sondern dass er wollte einfach nur diese Hierarchien abbauen. Und er, also ich finde das auch total krass, weil er ja genau, also wie du auch schon sagst, mir war dieser Moment in diesem Tempel gar nicht so eindrucksvoll in Erinnerung. Also ich wusste auch, dass das passiert ist, aber ich wusste auch nicht, wie krass das eigentlich ist, weil es ja damals, also vor 2000 Jahren schon mehr oder weniger dieselben Themen angesprochen hat, die heute auch immer wieder angesprochen werden, nämlich soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung der Armen, Bereicherung der Reichen. Und das war für ihn halt noch auf diesem heiligen, also quasi auf diesem heiligen Boden seines Tempels, wo er eigentlich war, so hier sollten alle gleich sein, alle sind gleich vor Gott und ihr nutzt jetzt quasi eure Macht hier auch noch auf meinem heiligen Boden aus, um die Armen auszubeuten und euch selbst dann daran zu bereichern. Und das finde ich auch sehr eindrücklich. Und deshalb meinte ich auch, dass es voll schade ist, dass man das im Religionsunterricht nicht historisch quasi korrekter lernt, einzuordnen lernt, weil ich glaube, dass viele sich viel mehr mit diesen, also man könnte das ja wirklich auch alles gesellschaftlich aktuell so einordnen. Weißt du, was ich meine? Und dann, also das könnte einen ja wirklich weiterbringen.
Man könnte ja auch einfach sagen, hey Jesus, das war eigentlich ein moderner Aktivist oder so.
Ja, ist er
und
ja auch.
Ihr müsst
auch,
jetzt
ja
gar nicht unbedingt daran glauben, dass es hier irgendeinen Gott gibt, sondern glaubt doch vielleicht einfach daran, dass alle Menschen und alle Lebewesen gleich viel wert sind.
Ja.
Also so.
Ja, voll.
So könnte man das ja auch einfach überlegen.
Weil das hat er
und
ja auch
glaube,
gesagt, ja.
Dann wären Leute auch nicht so abgeschreckt.
Ja,
ja, voll. Aber das ist ja das Ding. Darum geht es ja in der Religion gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, hier Jesus als wie er wirklich war darzustellen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass Menschen einer Institution folgen, sodass Papst hier Oberhaupt steinreich wird.
Ja, wurde halt, das ist auch meine Meinung, nachdem ich das alles so jetzt gelesen habe, wurde einfach, nachdem er dann tot war, quasi diese neue Religion gegründet, aber die Strukturen wurden halt komplett übernommen. Also ich kann mir vorstellen, dass alle, die halt ihn eigentlich haben auch umbringen lassen, dann so festgestellt haben, ah, die sammeln sich alle um ihn, ja, lass das jetzt mal instrumentalisieren. Ist jetzt irgendwie gemein gesagt, aber ich glaube das schon auch. Und,
ja. Aber so wirkt das halt auch auf mich.
Was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass das aber, also ich will jetzt noch ganz kurz sagen, weil zum Beispiel in meiner Gemeinde, also wir gehen ja auch regelmäßig in die Kirche seit ein paar Wochen, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das fehlt, und es hängt auch komplett damit zusammen, wie der Pastor ist oder der Pfarrer, der in der Gemeinde predigt, weil unserer ist halt genauso. Also der ist halt gesellschaftskritisch, der spricht sowas an. Wir haben jetzt auch eben dieses apokalyptische Thema, hatten wir auch einmal, und da hat er eben auch darüber gesprochen, wie man das sehen kann und was man daraus für sich mitnehmen kann. Nämlich zum Beispiel, dass man halt einfach guckt, dass die Menschen dass man auf die Menschen um sich herum guckt und sich mit denen verbunden fühlt. Und was ich auch irgendwie funny finde, ist, dass wir in den Fürbitten voll oft quasi, also voll oft wird für demokratische Parteien und die Menschen, die sich für sie einsetzen, gebetet. Im selben Zug, in dem dann in der nächsten Fürbitte dafür gebetet wird, dass bitte alle Flüchtlinge überleben und irgendwie ein schönes Zuhause finden. Ich glaube, es ist immer so ein kleiner Sidekick gegen die AfD. Also ja. Ich will nur sagen, da kann auch Wandel stattfinden, und es ist halt schon wichtig, diese Machtstrukturen zu hinterfragen. Nur gleichzeitig finde ich schon, dass man jetzt nicht unbedingt gläubige Menschen per se angreifen muss, sondern eben so, also Jesus war ja selber auch gläubig, er war ein gläubiger Jude, und er hat trotzdem die Machtstrukturen hinterfragt, und ich möchte jetzt einfach nur sagen, dass das auch möglich ist, dass das koexistiert, also man kann an etwas glauben und gleichzeitig diese Strukturen hinterfragen, und das machen auch viele, die eben auch aktive Gestalter dieser Religionen sind, also egal welche Religion.
Ja. Ja, und trotzdem ist es natürlich auch okay, wenn man jetzt so, also so wie bei mir, ich bin ja eigentlich im Prinzip so aufgewachsen wie du. Und trotzdem würde ich jetzt für mich sagen, ich brauche keine Glaubensgemeinschaft, nur um Menschen zu finden, die daran glauben, dass Menschen gleich sind. Also so, und da bin ich, also für mich ist es halt so, dass ich mir denke, nee, die Kirche, die hat bei mir in jeglicher Hinsicht verkackt. Hier Gottesdienst auf Familientreffen, schön für mich. Gottesdienst an Weihnachten, schön für mich. That's it. Ich umgebe mich mit gesellschaftskritischen Menschen lieber in anderen Gemeinschaften, weil ich das nicht unterstützen will. Und ich finde aber, beides ist fair. Also, ja, dass man einerseits schaut, mit welcher Gemeinde habe ich es hier zu tun? Passt es wirklich zu meinen Werten? Ja. Das kann eine Kirchengemeinde sein. Für mich ist das ausgeschlossen. Und ich denke auch nicht, dass das in Zukunft passiert. Dafür hat die Kirche für mich zu viel verkackt.
Ja, also ich hatte bis vor ein paar Monaten noch dieselbe Ansicht. Es hat sich halt gewandelt, auch vor allem durch die Kinder und vor allem durch diesen Gedanken an einen Third Place, den man einfach irgendwie braucht, und dass halt in der Großstadt einfach die Menschen zu anonymisiert sind und dass man irgendwie zu so einer Gemeinschaft wieder hinfinden muss. Und wir hatten da auch jetzt letztens in der Kirche so ein Gespräch, also wir haben immer so Gemeindecafé danach, und da haben halt auch wirklich fast alle gesagt, dass sie halt vor allem so wichtig an der kirchlichen Gemeinde diese Gemeinschaft finden. Aber wie gesagt, unsere Kirche ist halt auch sehr inklusiv, also wir haben auch wirklich aus allen ethnischen Gruppierungen Menschen da, und wir sprechen über aktuelle Themen und so, und ich glaube, das ist halt auch eine Seltenheit. Deshalb, ich glaube, wenn die Gemeinde nicht so wäre, dann würde ich mich da auch nicht so gut aufgehoben fühlen. Also ich kann auf jeden Fall konform mit dem gehen, was du sagst. Ich bin nur kein Fan davon, in Absolutismen zu sprechen, weil ich nie weiß, was passiert. Deshalb habe ich zum Beispiel auch gesagt, so ja, hey, vielleicht komme ich irgendwann auch darauf, dass Allah der richtige Gott für mich ist, oder vielleicht bin ich irgendwann im Buddhismus oder so, weil man weiß nie, wo einen der Weg hinbringt. Ich wollte dich fragen, ob du dich daran erinnern kannst, ob du weißt, was die getan haben, diese Hohepriester jetzt, damit sie eben ein Todesurteil kriegen für Jesus, weil die wollten den jetzt ja beseitigen und die durften ihn ja nicht einfach so umbringen.
Also ich denke jetzt an, das kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr zusammen, also ich glaube irgendwie was mit Hochverrat oder so, aber ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, dass irgendwie in diesem Film, den wir immer gucken, das ist doch irgendwie so ein Tag, wo auch ein Gefangener wie so freigelassen wird oder so. Ja, aber ich kriege das jetzt einfach nicht mehr zusammen. Keine Ahnung.
Ja, diese Erzählung, die du hast, ist, dass Jesus quasi verraten wurde von seinem eigenen Gefolgsmann. nämlich von Judas. Und dass dann das Volk entscheiden durfte, wer soll gekreuzigt werden, Jesus oder dieser, es war glaube ich so ein Dieb oder so, der eigentlich schon ganz lange zur Anklage steht, und dass das Volk quasi gesagt hat, wir wollen Jesus kreuzigen lassen. Und das war quasi der Beweis dafür, wie abtrünnig die von Gott irgendwie abgewandt waren oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber also historisch gesehen ist das nicht so gewesen. Also ziemlich sicher nicht. Allerdings war es, also sehr wahrscheinlich war es so, dass die diese Hohepriester, also diese jüdischen Eliten, Jesus an Pontius Pilatus, den römischen Statthalter, eben übergeben haben. Und er war so, ja, Digi, was soll ich jetzt mit dem machen? So, ist mir doch egal. Also der war halt einfach im ersten Moment sehr wahrscheinlich so ein bisschen so, I don't care, es ist euer Problem, so. Aber dann haben die ihm erzählt, dass, also die haben sich dann so eine Geschichte mehr oder weniger ausgedacht, nämlich dass Jesus sich als den König der Juden bezeichnet und dass er quasi jetzt die hier das erobern möchte und quasi den Statthalter stürzen. Und
aber wer ist die? Also wer hat sich das jetzt ausgedacht?
Diese jüdische Elite, also die Sadduzäer, die, also die quasi mehr oder weniger.
Die ein Problem damit hatten, dass die Leute jetzt Jesus folgen und nicht den Priestern.
Die, die er aus dem Tempel vertrieben hat, sehr wahrscheinlich. Einfach genau die. Also so ein paar sehr mächtige Leute aus dem Tempel. Und man geht davon aus, dass Pilatus ihn dann auch deshalb eben zur Anklage gebracht hat und ihn dann auch zum Tod verurteilt hat, weil er einfach so ein Exempel statuieren wollte. So von wegen, ja, okay, also ich will jetzt euch schon zeigen, dass ich hier immer noch das Sagen habe. Und es war einfach so ein politisches Mittel, um Aufstände zu unterdrücken. Also das Todesurteil wurde ausgesprochen und Jesus wurde ja gekreuzigt. Auch das ist politisch gesichert und politisch gesichert, auch das ist historisch gesichert. Aber politisch war es auch gesichert. Ne, das war nämlich die Art und Weise, wie politische Aufständige verurteilt wurden. Also das war ein ganz klassisches Mittel.
Ah, okay.
Genau, also finde ich auch sehr spannend, weil das ja nochmal sehr dafür spricht, dass er einfach als politische Bedrohung gesehen wurde und deshalb eben auch als politische Bedrohung verurteilt wurde. Und
ja, also Classic eigentlich, das, was ja so allen passiert ist, also so das, was in der Hexenverbrennung passiert ist und so weiter und so fort, das ist jetzt auch Jesus passiert. Er war einfach zu liberal.
Genau, also die Anklage, die dann auch über seinem Kreuz hing, war eben Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus trug dieses Kreuz auf seinen Schultern den Berg hinauf, stellte das auf, er wurde festgehalten, festgekettet, angehämmert, also ich glaube, wir müssen uns nicht vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss, wenn man bei Bewusstsein irgendwo angehämmert wird. Er hat dann auch seine,
auch dranhängt.
Er hat dann auch sein Bewusstsein verloren und er starb nach mehreren Stunden qualvoll aufgehangen am Kreuz. Ja.
Jetzt ist es einfach vorbei. Ja klar, jetzt lebt er ja nicht mehr.
Naja, ja genau. Also ich meine, die Geschichte war für ihn damit vorbei. Die Bibel erzählt sie noch weiter. Fällt dir was ein? Was,
ach so, stimmt. Hier Ostern, da steht er wieder auf. Genau. Hat er wieder die Auferstehung.
Also das war aber nicht
an Ostern. Also er steht nicht wieder auf, sondern
3 Tage später. Also sehr wahrscheinlich hat einfach jemand von seinen Anhängern, man glaubt, es war Maria Magdalena, aber man ist sich da nicht so ganz sicher, hervorgefunden, dass sein Grab leer war. Und da entstand dann diese Geschichte der Auferstehung. Wahrscheinlich wurde er einfach nur Opfer von Grabräubern, weil das war gar nicht so selten zu der damaligen Zeit.
Also war das so, dass man die Leute dann von dem Kreuz wieder abgehängt hat und sie dann vergraben hat?
Genau, ja.
Und das durften dann auch die Angehörigen tun, oder?
Ich glaube, die wurden einfach in so ein Grab gebracht und sein Grab war dann halt leer. Aber das habe ich gar nicht so genau nachrecherchiert, weil zu der Auferstehung halt auch sehr, also die meisten einfach davon ausgehen, dass es halt nicht stimmt, also so, dass er wieder auferstanden ist, sondern dass es entweder halt so ein psychologisches Phänomen auch war, dass sie quasi wie so Visionen hatten, weil das die so traumatisiert hat, viele Menschen vielleicht auch einfach. Ich glaube, man tut immer so, als ob so historische Hinrichtungen für Menschen okay gewesen sind, aber damals waren die Menschen nicht brutaler als heute. Das hat die genauso mitgenommen und genauso betroffen. Es gab halt nur ein paar Strippenzieher, die es quasi durchgezogen haben. Also das war auch für die Angehörigen sehr wahrscheinlich einfach traumatisch. Und man geht aber auch davon aus, dass halt einfach diese Glaubensgeschichte mit der Kombination, ja, Sohn Davids oder Nachkomme Davids, Sohn Gottes, Gottesreich und so, dass diese Erzählung dann einfach halt mit der Auferstehung dann einfach sehr eindrücklich war und sich so schneller verbreiten konnte. Und wie gesagt, die Geschichte wurde erst circa 30 Jahre, also die erste nach seinem Tod aufgeschrieben. Bis dahin verändern sich so Erzählungen ja auch einfach, also ganz natürlicherweise von jede Mund-zu-Mund-Propaganda verändert sich immer.
Flüsterpost. Ja, ja, das ist, ich finde es voll krass. Ich habe mich gerade einfach gefragt, ob so, also, weil ich glaube, es gibt halt auch viel so von der Lebensweise damals, was wir gar nicht wissen. Und es könnte natürlich auch sein, dass man zum Beispiel Träume viel ernster genommen hat, als man es heute tut. Also, dass zum Beispiel auch, wenn halt es Traumbegegnungen gab, dass man dann halt eben auch davon ausgegangen ist, dass die Person zum Beispiel lebt oder so. Also ich habe dafür gar keine Belege, aber ich könnte mir halt so ein paar Sachen schon herleiten oder eben auch Trauma. Da spricht man ja auch von Flashbacks, die man dann hat oder einfach auch, man weiß ja gar nicht, also was man weiß ist heute aus der Trauerforschung, dass man zum Beispiel auch mit engen Bezugspersonen, dass man dann weiterhin eine Beziehung zu der hat. Also nur weil eine Bezugsperson stirbt, heißt es nicht, dass die Beziehung plötzlich weg ist. Und man kann diese Beziehung auch pflegen und das wird sogar auch in der Trauerbewältigung empfohlen. Und man weiß ja gar nicht, wie das früher gemacht wurde. Also dass man zum Beispiel auch gesagt hat, okay, ich habe hier eben noch so eine innere Beziehung zu der Person und für mich ist die einfach noch da, so. Und wie sich das dann geäußert hat und so und wie man das dann auch aufgeschrieben hat, wie man sich das erzählt hat, könnte ja auch in Form von einer Auferstehung gewesen sein. Also das weiß man ja nicht. Was davon ist jetzt genau wörtlich gemeint und was davon ist eben im übertragenen Sinne einfach eine Wortwahl gewesen, die man früher benutzt hat.
Man darf auch nicht vergessen, dass es damals ja auch keine Fotos gab, kein Social Media und so weiter. Also die Leute, die haben sich von Jesus erzählt, aber niemand wusste, wenn die ihn nicht live gesehen haben und zwar auch von der Nähe, wie der wirklich aussieht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er quasi dann nach seinem Tod war das Grab leer. Er wurde irgendwie gesichtet von Leuten, die halt einfach nur jemanden gefunden haben, gesehen haben, der ähnlich ist wie Jesus, der vielleicht auch sein Gefolgsmann quasi war und sich halt nach den Prinzipien auch so verhalten hat, das kann man ja alles gar nicht wissen. Es war halt auf jeden Fall, das kann das sich nicht von der Hand weisen, im großen religiösen Interesse, diese Geschichte so eindrücklich wie möglich zu erzählen, um so viele Anhänger wie möglich einfach zu mobilisieren. Und es war auf jeden Fall erfolgreich, weil das Christentum ist heutzutage die größte Religion weltweit. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen. Man kann eigentlich nicht sagen, dass die Lehre von Jesus im Christentum eigentlich überhaupt noch gelebt wird, weil die Institution Kirche ist ganz, ganz stark von Hierarchien und Machtstrukturen geprägt. Und ich finde es auch, wie du auch schon gesagt hast, erschreckend, wie viele Juden immer wieder im Namen der Christen quasi verfolgt wurden, obwohl Jesus halt, zumindest was die historische Überlieferung angeht, auch bei anderen Religionen keinen Unterschied gemacht hat, sondern wirklich zu jedem zugewandt und nachgiebig war und wirklich jedem quasi die Hand gereicht hat oder das so seine Vorstellung von der idealen Welt war. Und da finde ich das schon fast erschütternd oder auch, ich weiß gar nicht, ja, schon wieder heuchlerisch irgendwie, wie
ignorant auch total. Also ich finde es halt auch so krass, wie stark auch Antisemitismus ist. Und ich frage mich, weil man sagt ja auch, die meisten Privilegien bekommt man letztendlich auch dann, wenn man christlich sozialisiert ist. So, wie sieht diese christliche Sozialisierung aus? Die findet ja einmal zu Hause statt, so wie bei uns irgendwie. Der Vater ist dann sehr religiös, die Mutter vielleicht auch, die Großeltern und dann ist man da schon eingebunden. Aber ein zweiter großer Teil ist der Religionsunterricht. Wie gehen wir aber im Religionsunterricht mit dem Judentum um? Nämlich gar nicht. Also wir lernen das so ein bisschen. Aber stell dir vor, Religionsunterricht würde so geframed werden von, hey, unsere Religion, die ist abhängig von Judentum. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, was war eigentlich unserem Anführer wichtig, nämlich Jesus Christus. Also so, und das machen wir ja überhaupt nicht.
Ja, ich finde es auch generell irgendwie so ein bisschen, also ich finde halt, Christentum ist gar nicht mehr, also Christentum ist eigentlich nur noch, ich verbinde Christentum eigentlich nur noch mit Machtdynamiken und gar nicht mehr mit Glaube. Und ich habe mir das schon oft gedacht,
dass das war aber ja auch nie anders. Also das ist ja das Problem.
Also es war halt im Judentum auch schon so. Also es hat sich ja, ich glaube, diese Dynamiken wurden einfach nur übernommen. Also die haben sich einfach nicht geändert. Die Leute haben einfach nur gemerkt, da sollte ich mich jetzt anschließen, weil das ist irgendwie eine gute Bewegung und ich mache das jetzt und dann kann ich meine Position vielleicht auch einfach behalten, so wie sie jetzt gerade ist. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und das war ja auch dann so wie so ein Instrument quasi, um zu sagen, ja, ich bin jetzt auch Christ, also ich glaube jetzt auch an Jesus. Das heißt, ich beute euch jetzt ja gar nicht mehr aus, weil das kann ich ja gar nicht, zumindest glaube ich, dass es so begonnen hat. Und Was mich immer an anderen Religionen beeindruckt hat, die eben nicht Christentum sind, war dieser wirkliche Glaube. Also auch gerade beim Judentum. Man kriegt das ja zum Beispiel auch in amerikanischen Filmen immer wieder so mit, dass die halt wirklich auch ihre Feste sehr intensiv feiern, dass die auch alle Hebräisch sprechen und so. Oder nicht alle, aber halt viele. Und ich glaube irgendwie, dass das auch so ein Punkt ist, der im Christentum halt so voll untergegangen ist, weil es halt einfach nur noch um Macht ging.
Und weil es halt auch irgendwie, also ich habe gerade in meinem Kopf diesen komischen Vergleich und ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwie religionsfeindlich oder so, aber von so Fußballmannschaften. Und ich finde irgendwie, Christ zu sein, ist ein bisschen so, als wenn du halt so dem hier
Bayern-München-Fan
bist. Also so, du musst gar nicht so richtig into it sein. Du kannst mal so bei Spielen zugucken und du wirst wahrscheinlich immer gewinnen, so, also mehr oder weniger. Und ich finde, das ist halt irgendwie Christentum. Es ist halt einfach sehr populär. Du bekommst dadurch sehr viele Rechte. Es ist sehr einfach, Christ zu sein, weil ja auch alle Feiertage irgendwie darauf ausgerichtet sind. Und Christentum wird ja auch irgendwie unsichtbar dadurch. Also dadurch, dass ja wirklich alles danach ausgerichtet ist, ist ja erst sichtbar, wenn irgendwie plötzlich Ramadan ist und man merkt, hey, die haben da ja gar nicht frei. Also so, es ist einfach so, FC Bayern, München, Fanbase, es ist halt Christ zu sein, so.
Voll.
Ja, was nehme ich jetzt da für mich mit raus, frage ich mich gerade. Und ich glaube, ich nehme mir ein bisschen mit raus, dass ich mich öfter daran erinnere, dass Jesus kein Christ war. Also, so komisch das klingt, aber ich glaube, das ist das, was ich mir da rausnehme.
Ich habe auch was aufgeschrieben, und zwar, vielleicht können wir uns jetzt an Weihnachten an die Werte zurückerinnern, die Jesus wahrscheinlich selbst ausgemacht hat. Nämlich, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, dass jeder Mensch es verdient hat, mit Liebe und Achtung behandelt zu werden, dass es nichts bringt, auf Hass mit Hass zu antworten, dass wir nachsichtig sein können mit den Fehlern unserer Mitmenschen, weil wir selbst Fehler machen, und dass wir lernen können zu vergeben, dass Liebe an erster Stelle steht und wir alle miteinander verbunden sind, dass soziale Ausgrenzung und Hierarchien schlecht sind und dass eben alle Menschen zueinander gehören. Aber eigentlich nicht nur alle Menschen, also wenn ich das jetzt weiterführen darf, den Gedanken, sondern eigentlich auch die Natur und Tiere. Und ich glaube, je achtsamer man mit den ganzen Ressourcen und Lebewesen auf unserer Welt umgeht, desto mehr kann man sich auch verbunden fühlen mit so einer Art Göttlichkeit einfach, mit so einem, ich glaube, desto mehr inneren Frieden wird man einfach finden. So, das ist, glaube ich, das. Und vielleicht können wir uns darauf zurückbesinnen, jetzt gerade an Weihnachten, dass Jesus sich für Frieden eingesetzt hat, und zwar aktiv und dafür sogar gestorben ist.
Ja, ich glaube, ich möchte dem gar nichts mehr hinzufügen. Das sind richtig schöne Schlussworte. Und guckt bei uns überall vorbei, abonniert den Podcast, schaltet in 2 Wochen am Montag wieder ein. Papas ganzer Stolz.podcast ist unser Instagram-Kanal. Wir haben aber auch Kanäle auf allen anderen Social-Media-Plattformen. Und ja, ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten.
Ja, ich auch. Und mich würde aber trotzdem noch sehr interessieren, wie euch das Thema gefallen hat. Ob es euch zu sehr von unseren eigenen Privilegien quasi geprägt war. Ob es euch abgeholt hat. Weil mir hat es Spaß gemacht, diese Folge vorzubereiten. Und ich fand es eben für Weihnachten sehr passend. Deshalb freue ich mich da auch auf euer Feedback.
Ihr könnt auch gerne, wenn ihr andere religiöse, historische Personen habt, über die ihr gerne mal ein paar Sachen wissen wollen würdet, dann schreibt gerne auch rein, welche davon, weil dann setzen wir uns gerne auch an die Recherche dazu.
Ja.
Okay.
Cooli.
Dann bis dann.
Tschüss. Tschö mit Ö.